Check, Mike, check. Wir haben den 2. Juni, 10.24 Uhr. Es ist diesig und usselig, könnte man dieses Wetter beschreiben. Aber es soll uns heute nicht davon abhalten, endlich, weil ich muss den Brief bald abschicken. Ich glaube, übermorgen oder so muss ich ihn zum Briefkasten bringen. Unsere große Wahl-O-Mat-Folge zu machen, wo wir beide lernen, was eigentlich so passiert in Europa, ohne uns vorher damit beschäftigt zu haben. Zumindest einer von uns beiden.
Warte, ich habe mich nicht damit beschäftigt, du etwa?
Ja, nein, natürlich nicht. Okay, gut. Es geht, alles klar?
Ja, fast. Alles gut. Kann sein, dass ich nachher irgendwie die Fahne schwenke, weil mein Rücken zu stark wehtut, aber jetzt gerade geht's. Ja.
Als Powerlifter ist das Leben hart. Als Powerlifter über 30.
Ja, die Übung gestern beim Training war halt Packschrank. Deadlifts. Hat sich jetzt gerecht. Das ist, wenn man so alt wird, dann, ja. Ja. Wird alles noch Preis, den man im Nachhinein zahlt. Die versteckten Kosten des IKEA-Schranks.
Ja. Oh, stimmt. Das heißt, man muss es bald so aufwiegen. So, was zahlt so Versicherung oder Medikamente? Was kosten die im Vergleich zu dem Aufbauservice von IKEA und so?
Ja, oder halt, was ist dir deine eigene Gesundheit wert? Ja, egal. Nicht der Rede wert.
Ja. Drücke die Daumen, dass es besser wird. Ja, sollen wir direkt reinstarten? Ich musste es mir hier am iPad aufmachen, weil ich die Kamera ja da oben habe. Deswegen habe ich mir das einfach hier am iPad runtergeladen. Bist du in der Browser-Version quasi?
Ja.
Okay, ich hoffe, es wird trotzdem gleich angezeigt, bestimmt.
Ja, mit Sicherheit.
So, ich kann jetzt hier Start drücken.
Ich finde das neue Design ganz nice.
Die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind sie an der Reihe, vergleichen sie ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Mat hat das keine Wahlempfehlung, genauso wie unser Podcast nicht, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik.
Yes.
Ist bei die erste Frage jetzt auch 1 von 38 EU-Steuern, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen?
Yes. Es ist, glaube ich, die gleiche Reihenfolge dann.
Wir können noch über eine Sache ganz kurz sprechen. Ich bin durch die Fußgängerzone gelaufen letztens. Und ja. Ich habe so geile Wahlplakate gesehen. Ich dachte, das wären so die Wahlplakate von uns beiden, als wenn wir so das erste Mal in unserem Leben Drogen konsumieren würden und uns nachts denken würden, geil, was für eine Partei gründen wir und wie ziehen wir die Wahlplakate auf?
Mhm.
Der Spruch war, was machst du in 800 Jahren? Und das ist so die Partei für Verjüngungsmedizin.
Oh, geil.
Der einzige Claim von denen ist einfach, hey, wir investieren alles in quasi nicht mehr alt werden und deswegen wirst du unendlich leben. Da gibt es aber so mehrere so pseudo auf den ersten Blick seriöse Plakate, die dann so erklären, wie sie das machen wollen, dass du halt in 800 Jahren halt eben noch lebst.
Ich find's ja ganz cool vom Thema her, aber ich denke mir, ich würde halt keine Partei machen, die sich auf ein Thema spezialisiert. Also ich würde zum Beispiel, es ist halt, dann hast du halt, was machst du da? Also, oder was machst du mit dem Rest? Das ist ein bisschen,
Ich find's so witzig, dass die so, so spannend, dass man sagt, so, darauf bauen wir jetzt unsere Partei auf. Das ist so, das ist unser Ding. Damit kriegen wir jetzt die Leute.
Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Spaß-Move ist oder einfach nur eher ein Marketing-Gag, weil du kannst ja auch so Themen solche Themen quasi spielen über so ein Parteiprogramm, ohne jemals zu beabsichtigen, daraus eine Partei zu machen, sondern einfach nur, um da Themen quasi bei Leuten in den Kopf zu pflanzen. Und dann machst du parallel aber eine Firma, die halt Verjüngungsmedikamente anbietet oder so.
Ach so, meinst du? Ja, das könnte natürlich ein smarter Move sein, weil ich dachte gerade auf der anderen Seite, ich glaube, das Thema zieht jetzt nicht so viele Wähler, dass man sagt, so, okay, eigentlich haben wir so ein ganz normales Wahlprogramm, aber das ist jetzt der Punkt, den wir so ausspielen wollen, damit die Leute uns wählen, damit wir irgendwie so polarisieren. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was die vielen Stimmen zieht.
Ja, ich glaube, das ist eher für einen anderen Zweck, nicht für Politik. Ja, aber witzig,
Ja, fand ich ganz funny. Okay, gibt's hier nicht immer auch so Erklärungen irgendwie dazu?
Warte mal, ich habe hier noch ein paar Icons. Leichte Sprache, Gebärdensprache und Vorlesefunktion. Das war's.
Okay.
Und These überspringen kann ich.
Okay. Ja, These überspringen kann ich auch. Also, aber die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. So, das ist jetzt so ein bisschen dein Bereich. Das werde ich heute häufig sagen. So, die EU kann jetzt anscheinend gerade keine Steuern erheben, weil sie kein Land ist, wie auch immer sozusagen. Und das wäre dann
quasi durch Abgaben finanziert für die einzelnen Länder. Die einzelnen Länder zahlen Geld in den Topf und darum
werden EU-Sachen.
Quasi Subscription-Fee.
Okay. So, und dann könnte man sagen, okay, die EU führt nochmal zusätzlich zu den Ländern sozusagen Einfuhr- oder Ausfuhrzölle quasi ein, dass man sagt, okay, die EU wird, ist das so ein Schritt mehr Richtung, die EU wird quasi ein Land? Also, dass man sagt, okay, die Länder haben Ein- und Ausfuhrzölle und das machen wir jetzt auf EU-Ebene auch.
Ich weiß nicht, ob es nur Zölle sind, aber es könnte alles Mögliche sein. Es könnte sagen, dass ich sage, jedes Gehalt wird, also du zahlst dann wie so Soli, zahlst noch EU-Soli oder so. Mhm. Sowas könnte es sein. Es könnte eine EU-Mehrwertsteuer sein. Es könnte eine EU-Kerosinsteuer sein. Es könnte eine EU-Hundesteuer sein. Also es könnte alles Mögliche. Also hier steht ja nicht definiert. Es geht erstmal darum, darf die EU das grundsätzlich? Und dann könnte die EU sagen, oh, wir brauchen mehr Geld für irgendwelche Initiativen. Deswegen sagen wir jetzt, wir ziehen quasi, das ist so ein bisschen wie, es gibt manche Steuern, zum Beispiel, ich glaube, die Gewerbesteuer, die zahlst du direkt an deine Kommune. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Trostorf sagt, wir brauchen Kohle, dann sollten die Gewerbesteuersatz erhöhen und mehr Industriegebiet machen oder mehr Leute rein, weil das Geld, das kann die direkt dann wieder benutzen, die Kommune. Und es gibt andere Steuern, die werden auf Bundesebene dann quasi abgeführt. Das heißt, das geht dann in den Bundestopf. Und das wäre einfach ein neuer Topf darüber quasi, der man sagt, hey, jetzt gibt es noch den EU-Topf und das heißt, du zahlst nochmal zusätzliche Steuern irgendwo in den anderen Topf. Wäre jetzt meine Interpretation.
Weißt du, wie das in Amerika ist? Zahlt man da wahrscheinlich, man zahlt wahrscheinlich Steuern in deinem Staat und dann in den USA nochmal.
Beides.
USA
da gibt's den, wahrscheinlich, ne? Das merkt man, glaube ich, teilweise, wenn man da in den USA Urlaub macht, dann gibt es dann am Ende zahlst du irgendwie, je nach Bundesland, zahlst du dann nochmal so Sales Tax California und Sales Tax Nationwide und dann zahlst du irgendwie nochmal so 2% da, 3% da. Das gibt es da, glaube ich, schon, ja.
Also pro könnte man jetzt sagen ist, die können halt Geld einnehmen für Projekte und contra ist, die können halt Geld einnehmen. Also es könnte irgendwie zu zusätzlichen Kosten kommen. Ja, aber was ist so der Worst Case? Der Worst Case wäre so, auf einmal gibt es auf alle möglichen Lebensmittel noch die EU-Steuer, weil die ja erstmal in die EU können. Also wenn es nicht EU-eigene Güter sind, wird das alles nochmal neu versteuert sozusagen.
Es macht auf jeden Fall es macht deinen Alltag komplexer, weil du jetzt einfach nochmal, du musst ja dieses System erstmal aufbauen, dass eben diese Steuern berechnet werden in irgendeiner Form. Mhm. Die müssen dann auch abgeführt werden. Dann gibt es dann wahrscheinlich auch eine Art EU-Steuererklärung vielleicht, die du also so dann extra zu deiner Steuererklärung für EU-Steuern, jetzt vielleicht auf privater Ebene gar nicht so sehr, aber für Unternehmen wird das auf jeden Fall nochmal ein extra Posten sein. Dann ist halt die Frage, was wird mit diesen Geldern gemacht? Wofür sind die? Warum geht man nicht den ursprünglichen Weg über diese Abgaben? Reicht das nicht? Braucht man mehr Geld? Ja. Und in der Regel, wenn Steuern eingeführt werden, werden sie in der Regel nicht wieder gekillt. Also das heißt einfach höhere Steuerlast. Per se.
Tja, ich schwanke zwischen neutral und stimme nicht zu, muss ich sagen. Neutral würde für mich das einzige rechtfertigen, was neutral macht, wäre es, dass man unterstellt, dass die EU damit irgendwelche coolen Projekte fördern kann, die irgendwie dann grundsätzlich der EU, den EU-Staaten zugutekommen oder irgendwie, also grundsätzlich glaube ich, es geht ja um die Europawahl und ich finde die Vorstellung einer coolen, starken, sinnvollen, coolen EU sozusagen super. Und es ist die Frage, gibt man der EU damit mehr Macht, positiv gesprochen, dass sie halt handlungsfähiger wird und dadurch sinnvoller sein kann sozusagen. Ist die Frage, ob es dafür nötig ist oder nicht.
Ich glaube, also meine These wäre halt, ich glaube, du kannst eine coolere EU machen, ohne dass du jetzt einen extra Steuertopf dafür brauchst.
Finde ich schon.
Daher sage ich halt, ich glaube, ich glaube, diese Box würde ich nicht öffnen. Ich würde sagen, passt schon so, wie es ist. Macht mal weiter Abgaben und guckt eher, dass ihr Gesetze macht, die einzelnen Länder befähigen, coole Dinge zu tun. Statt eben zu sagen, wir entscheiden jetzt, in welches Land, welche Sachen und wie. Daher, ich bin für nein, stimme nicht zu.
Stich, ja.
Machen wir ganz kurz nur zur Vorgehensweise, machen jeder für sich eine Abstimmung und dann gucken wir, wie es unterschiedlich ist am Ende?
Ja, klar. Ja,
okay,
klar.
Gut.
Wir können manchmal zwischendurch auch bewusst so ein bisschen unterschiedlich, also ich habe es auch mal Stimme nicht zugemacht, weil ich es irgendwie plausibel finde und irgendwie sinnvoll finde und mir nicht denke, okay, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf das Szenario, wo ich denke, okay, da ist es jetzt mega sinnvoll deswegen. Aber wir können auf jeden Fall unterschiedliche Sachen machen. Ich habe noch eine kleine Mini-Anekdote zwischendurch. Es gibt gerade ein ganz cooles Comedy-Politik-Satire-Programm von Nico Semsrott. Kennst du den? Das ist der, der für die Partei im Europaparlament saß jetzt vier Jahre lang.
Ja,
der mit der coolen Kapuze. Erinnere, also wenn du die Kapuze aufsetzt und eine Brille aufsetzt, Da sind Ähnlichkeiten. Nein, und da habe ich mir ein bisschen was angeguckt. Und das war eigentlich ganz cool, weil es einfach einen satirischen, aber irgendwie ganz netten Einblick mal so in die EU-Arbeitsweisen sozusagen gibt. Und das ist für mich nicht so cool gewesen, weil ich mir das immer alles schön rede und mal so denke, ja hä, wenn ich doch da jemanden reinwähle, die machen doch nur sinnvolle Sachen. Also ist doch deren Aufgabe. Die machen doch coole Dinge. Warum sollten sie das nicht tun? Das ist doch ihre Aufgabe. Und so, wenn man dann, das ist ja so wie dieser Schock, wenn du das erste Mal als Schüler siehst, ach so, die Politiker, die ich wähle, die sitzen alle gar nicht in der Abstimmung. Das sind irgendwie nur 10% der Leute, die bei diesen Abstimmungen teilnehmen, die anderen sind gar nicht da. Das ist irgendwie doof. So, ja, und so ungefähr war das auch, als man dieses Programm sich anguckt, denkt man so, ah ja, okay, Europawahl, eigentlich habe ich Bock und eigentlich finde ich ein cooles Europa cool. Aber natürlich nur unter diesen utopischen Gedanken, die man selber im Kopf hat und denkt so, ah, wenn es richtig cool wäre, dann könnte es so sein. Aber gerade ist es wohl nicht so geil. Das ist irgendwie ein bisschen schade.
Ja, ich habe ähnliche Reportagen gesehen, die das auch darstellen. Ich glaube sogar, der war da dabei, weil das so beschrieben hast, kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja. Können wir nachher mal kurz besprechen. Aber das hat mich so ein bisschen ernüchtert, deswegen. Ja, und man hört ja auch immer so
aus der Politik, ich gehe mal davon aus, Menschen, also im Arbeitskontext, Politik ist nur eine andere Form der Arbeit, es ist halt ebenfalls ein Job, so, da gehen Leute hin, haben ein Büro und machen ihre Aufgaben. Und ich weiß halt, dass es halt immer ein paar Leute gibt, die das halt super gewissenhaft und gut und sich den Arsch aufreißen. Die wird es auch in der Politik geben. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach das so ein bisschen als, hey, das ist mein Job, ich gehe da hin, mach so ein bisschen was oder tu so ein bisschen, als würde ich irgendwas tun.
Versuch so ein bisschen Arbeit zu vermeiden.
Ja. Und du hast halt dann automatisch immer ein Eigeninteresse, so hey, mein Job ist da, ich will natürlich meinen Job behalten, ich will mehr machen können in meinem Job und so. Das heißt, du hast immer dieses Verlangen danach auch irgendwie mehr Sachen machen zu können. Und das ist halt so ein Balanceakt zwischen, aber machst du sinnvolle Sachen oder machst du Sachen?
Ja, verstehe. Also, es ist ja nicht völlig sinnlos, sozusagen, also die Europawahl stattfindet, also
nein, das wählen. Nicht.
Ja. Aber genau, aber trotzdem muss man, glaube ich, realistisch sein und eben sagen, ja, es laufen auch nicht alle Dinge toll, nur weil man jetzt gute Versprechen hat.
Ich finde halt, was jetzt meine Entscheidung halt immer wieder prägt, ist halt, was ist die Rolle, die ich halt quasi zum Beispiel in der Europawahl den Europaabgeordneten auch quasi zuspreche? Was sind die Aufgaben, die ich erwarte, dass die erfüllen, welche Aufgaben halt auch nicht. Und das bringt halt auch ganz stark halt oft so inhaltliche Sachen, weil es dann oft gar nicht immer um den Inhalt geht, sondern eher darum geht, sollen die das machen oder macht es jemand anders? Und das ist halt oft auch gerade im Europawahlkontext musst du das im Hinterkopf halten, so ist das eine Entscheidung, die ich auf der Ebene getroffen haben möchte, von den Leuten oder halt von anderen Leuten auf einer anderen Ebene. Das ist nur als Disclaimer.
Das macht
Weil wir jetzt gleich zu Verbrennermotoren kommen.
Exakt. Und das ist nämlich genau das, wo ich weiß, dass wir unterschiedliche Antworten werden.
Oh ja, das ist für mich straight super easy. Also die Frage ist ja, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Und für mich ist die Antwort definitiv klar. Warum denn auch nicht? Weil Verbrennermotoren, was heißt das überhaupt? Das heißt ja eigentlich, wo du verbrennst irgendwas. So, heute verbrennen wir Diesel und Benzin. Morgen verbrennen wir Wasserstoff, meinetwegen. Das war die bescheuerste Idee ever, aber sollen die Leute halt machen. So, ich glaube, der Markt halt wird sowieso sagen, Elektroautos, jetzt, weil Fahrzeuge ist ja ein großes Feld, wird sagen, Elektrofahrzeuge, es ergibt Sinn, sogar bis hin zur LKW-Klasse. Aber es wird wahrscheinlich auch Situationen geben, wo man sagt, hey, für den Use Case macht für mich Wasserstoff Sinn. Okay, gut. Oder für mich macht ein anderer Verbrenner Sinn. Und daher, ich verstehe halt nicht, warum das reguliert werden muss. Deswegen.
Ja. Verstehe ich.
Reguliert es halt in die andere Richtung, lass es halt so.
Ja, da finde ich jetzt interessant, natürlich muss irgendwie das so ein bisschen noch zu differenzieren, dass dann irgendwie, wie steht es genau da drin in dem Wahlprogramm, ne, geht es um Verbrennungsmotoren für jedes Auto, geht es für, ne, das, genau wie du sagst, wahrscheinlich ist es komplexer in dem Wahlprogramm als jetzt einfach nur jegliche Form der Verbrennungsmotoren. Vielleicht auch nicht, also vielleicht in manchen Wahlprogrammen müsste man eben nicht, mal nachgucken, später, genau, wir wissen es nicht, genau. Würde man sich wünschen im besten Fall. Da würde ich jetzt tatsächlich aber mal ja ankreuzen, weil das haben wir ja schon mal drüber diskutiert, ich verstehe deine Argumente total. Ich finde nur, wenn wir jetzt sagen, okay, ich versuche jetzt so ein bisschen mein Bild von einer coolen EU zu zeichnen, denke ich mir, okay, vielleicht kann man da irgendwie Vorreiter sein im Sinne von, okay, wir haben auf vielen Ebenen, wie wir viel gesprochen haben, irgendwie das nicht so hingekriegt und ein bisschen verkackt und ein bisschen spät dran und keine Ahnung was. Und deswegen fände ich es irgendwie eine nette Vorstellung, wenn man sagt, okay, hier sind wir jetzt mal so radikal und zwingen die Leute zum Wandel sozusagen auf dieser Ebene und haben dadurch die Chance, irgendwie schnell, cool,
in dieser Ebene, in dieser Geschichte weiter sich weiterzugehen, weil alle sich darauf verlassen können, okay, ab 35 brauchen alle Akkus, brauchen alle mehr davon, egal was der Markt sozusagen regelt, wenn der langsamer ist oder wenn der schneller ist, dann ist eh cool. Aber dadurch haben wir so eine verlässliche Grenze. So, das ist einfach das Einzige, was ich daran attraktiv finde, so ein bisschen. Aber ich verstehe total, was du sagst, dass es sich entweder von selbst sofort vorher schon regelt, das braucht dieses quasi nicht, oder du verbietest im Zweifel damit nachher Leuten, die sagen, ey, es ist super sinnvoll, dass wir hier weiter verbrennen, und dann darfst du es auf einmal nicht. Ich verstehe, dass das ein Argument ist.
Ja. Ich würde halt die Technologien halt offen halten, weil das, wer weiß, was in Zukunft sein wird. Vielleicht erfinden wir den ultimativen Verbrennungsmotor, der irgendwie auf Basis von Deuterium oder so läuft, was wir von irgendeinem Asteroid gemeint haben. Dann ist die Frage, warum dürfen wir es nicht nutzen?
Ah ja, ich glaube, dann könntest du es eh neu aufrollen.
Aber ja, genau, das könntest du, aber dann ist die Frage, warum machst du es halt jetzt? Ne, so, und
aber das heißt,
ich klicke, ich... Sorry?
Ja. Genau, du klickst, ich stimme nicht zu und ich habe jetzt geklickt, ich stimme zu.
Nein, nein, andersrum. Du stimmst, weil die Frage ist, sollen auch nach 25 neu zugelassen. Das heißt, du stimmst, stimme nicht zu und ich sage, jo, passt.
Oh ja, sorry.
Ich hätte dich, ich wollte dich, dass du... die falsche Partei am Ende bekommst jetzt.
Gut, dass du mich dran erinnern hast. hast du, das ist nur vielleicht mein Empfinden, aber hast du nicht das Gefühl, dass dieses ständige, also diese ganze Wasserstoffdebatte, die wir die letzten 10 Jahre oder jetzt ja die letzten 2 Jahre gefühlt weniger hatten oder jetzt vielleicht wieder, aber davor diese Debatte hatten, war die jetzt so mega sinnvoll oder hätte es da nicht, also ist natürlich jetzt super fiktiv, aber ich habe das Gefühl, das lähmt manchmal das auch so ein bisschen, diesen Fortschritt, den man sich eigentlich wünscht. Hätte man von Anfang an gesagt, okay, wir committen uns jetzt auf Elektro, dann hätte man natürlich auch den falschen Weg gehen können, weil wer sagt, dass das nachher wirklich der sinnvolle Weg ist, hätte ja genauso gut dann auch Wasserstoff sein können. Aber ich habe das Gefühl, zumindest nach meiner Wahrnehmung hat sich da relativ schnell klar rausgestellt, so, ja, Wasserstoff macht einfach noch oder wird wahrscheinlich auch nie Sinn machen, weil, hat man alles mal diskutiert. Und da hätte das in meinen Augen vielleicht Unternehmen Sicherheit gegeben, wenn man gesagt hätte, pass auf, committet euch jetzt für Elektro, liebe VW und so weiter und so fort. Ihr könnt euch darauf verlassen. Wir werden jetzt ausbauen, hier Elektrotankstellen und so weiter und so fort. Macht es mal geil. Dann wäre cool, weil da hat der Markt ja irgendwie dafür gesorgt, oder der Markt hat da gar nichts gemacht, aber da habe ich das Gefühl, das hat sich alles so gelähmt, diese Diskussionen.
Ja, aber das ist halt wieder so eine Sache, wo ich sage, das ist halt nicht die Aufgabe von EU zu sagen, was die Unternehmen machen sollen, sondern die Unternehmen müssen selber denken und eine Entscheidung treffen, die smart sind. Und die Unternehmen, die jetzt die Entscheidung vor Jahren getroffen haben, gesagt haben, wir committen uns jetzt auf Elektroauto, die haben jetzt eine geile Zeit. Und die Unternehmen, die das halt nicht gemacht haben, die haben jetzt gerade keine geile Zeit. Aber nochmal, das ist jetzt nicht, also in dem Beispiel war es jetzt im Nachhinein klar. Ne, das, was die EU sagt jetzt, mit macht mal Elektroautos, ergibt Sinn und ist der smarte Weg, weil es halt auf Basis von den fundamentalen Prinzipien der Physik einfach Sinn ergibt. Okay. Aber die EU hätte auch genau die falsche Seite wählen können.
Ja, ja.
Die hätte auch sagen können, macht alle Wasserstoff. Und dann wäre es genau die andere Richtung gegangen. Und ich glaube halt, je mehr Menschen ihre eigene Entscheidung treffen können bei sowas, egal auf Unternehmensebene oder individuell, wirst du, wie soll ich sagen, diversifizierter ist deine Position. So, und dann wirst du Menschen haben, die halt Recht haben, weil die richtige Entscheidung treffen, und Menschen, die falsche Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, in Summe besser, als wenn irgendwer sagt, das ist die richtige Entscheidung, vertraut mir, ich weiß es besser. Und manchmal hat diese Person oder diese Gruppe Recht und manchmal hat nicht. Und das ist für mich ein fundamentales Thema, wo ich sage, lass das die Leute mal selber entscheiden. Soll halt VW pleite gehen, ist halt mega beschissen, aber dann ist das halt ein Learning. So, dann geht das die nächste Version von VW nicht mehr pleite, weil die daraus lernen werden und sagen, oh, waren wir doof. So, aber das kannst du halt nicht verhindern, indem du halt ständig halt sagst, ich sag dir, was richtig oder falsch ist. Ist ein bisschen Erziehungsfrage.
Ja,
ich bin da halt, in der Perspektive sage ich halt, lass die Finger verbrennen am Herd. Und dann wird's halt korrigiert. Und Tesla drückt ja genug. Also, und die Chinesen werden auch genug quasi mit ihrem Angebot quasi den Markt in diese Richtung eh drücken. Tun sie eh schon. Was eher die Frage stellt, wird man Zölle erheben auf Elektroautos, die aus der EU kommen oder nicht? Anderes Thema. Aber das sind für mich Indikatoren, wo man sagt, okay, das wird eh in diese Richtung gehen. Aber lass uns die Option offen halten für andere Ideen. Vielleicht kommt irgendein smarter Student aus Aachen und sagt, yo Leute, ich hab's jetzt herausgefunden, wir machen jetzt Folgendes. Ist auch ein Verbrennermotor nach Klassifizierung, aber umweltschonend und läuft für immer. So. Unendlicher Akku. Whatever.
Ja. Ja, ich verstehe total den Punkt. Ja. Nächste Frage. Jetzt wird's emotional aufgeladen. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, immer so ein bisschen abgewechselt. Ich weiß gar nicht. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
So, wie du magst. Wir können jetzt eine Abwechslung einführen.
Genau, ich glaube, du hast gerade angefangen. Natürlich ist es klar. bei den Verbrennern, dann kann ich sagen, also das finde ich spannend, weil das ist natürlich so eine Frage, wo man erstmal denken könnte, ja, wer ist denn dagegen so? Und jetzt müsste man ja überlegen, okay, warum sollte man vielleicht dagegen sein? Weil man dann vielleicht sagen könnte, okay, das ist ja, man kommt da schnell wieder in die gleiche Argumentation. Wer traut jetzt der EU zu, dass die das sinnvoll sozusagen dann verteilen, die Menschen oder wie auch immer? Aber ich persönlich muss sagen, das, was man das in den letzten Jahren ja gesehen hat, ist, dass es gerade nicht funktioniert, dass gerade irgendwie die Verteilung sozusagen ungerecht ist, wie auch immer. Die Leute kommen irgendwie stranden in Griechenland, Türkei oder keine Ahnung was und dann müssen da unendlich viele Verhandlungen geführt werden und dann am Ende verrotten die Leute da in irgendwelchen Camps oder werden halt abgedrängt und keine Ahnung was. Hauptsache nicht zu uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, da finde ich es sinnvoll, auf EU-Ebene so ein, den traue ich das dann zu sagen, okay, wir gucken uns alle EU-Staaten an, wer kann wie viele Flüchtlinge aufgrund welcher Koeffizienten irgendwie aufnehmen und deswegen...
So ganz kurz, aber das ist ja, glaube ich, hier in dem gar nicht die Frage, es geht hier ja ausschließlich um die Seenotrettung, also um die Bereitstellung von Schiffen und sonstigen, die halt eben Leute, die hier heute ankommen, in Italien.
Das hängt damit nicht zusammen, dass man die dann verteilt danach sinnvoll oder so?
Meinst, ich würde halt sagen, ich glaube, dass, weil hier geht es, glaube ich, nur um dieses, also weil aktuell wird es hauptsächlich, glaube ich, durch so, wenn die Staaten das selber machen, gemacht oder halt durch hier so
Non-Profits irgendwie.
Non-Profits, genau, die halt sagen, hey, wir haben hier ein Schiff und wir machen das. Und das ist halt die Frage, soll man das weiter quasi den Staaten oder den Non-Profits überlassen, also die das halt machen, oder soll es halt da auf EU-Ebene quasi eine Regelung geben, die da sagt, hey, weiß ich nicht, wir organisieren das halt in irgendeiner Form. Ich glaube, das hat erstmal nichts mit dem Verteilungsschlüssel und Co. zu tun.
Okay, dann wäre das schon quasi zu weit.
Ja, deswegen, ich hatte gedacht, da kann man ganz anders entscheiden als jetzt hier zum Beispiel. Ja.
Das stimmt, okay, verstehe. Aber wenn man es dann auf dieser eher kleineren Ebene sozusagen lässt, finde ich, ja gut, ein paar Schiffe stehen bestimmt rum. Ist gerade, also ich finde, man kann da unterstützen. Sehe ich jetzt nicht als großes Problem, auch nicht als große Ausgaben und großen Drama auf. Ich finde es sinnvoll, wenn man da mehr Unterstützung leisten kann.
Ja. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neutral. Auf der einen Seite, klar, jeden Menschen, den du retten kannst, sollst du retten. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, viele Menschen begeben sich ja dann in so ein extremes Risiko zu sagen, hey, ich gehe auf so ein, ne, ich habe so einen Film letztens zugeguckt, da nimmst halt so ein aufblasbares Ding, Boot, ne? Und das ist, viele Menschen sterben ja auch, weil sie eben quasi so ein unendliches großes Risiko eingehen. Und was ich halt, deswegen bin ich eher neutral, weil ich denke mir, das muss man halt überlegen, was das halt, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben da so ein professionelles Seerettungs, das wird jetzt halt quasi organisiert und sichergestellt, dass da eben nichts passiert, dann incentivierst du ja auch mehr Menschen zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein, weil ich hoffe darauf, ich werde gerettet. Das ist ein bisschen so, wie soll ich sagen, so komisches Argument, weil es halt, wo fängst du an? Aber ich würde das halt im Hinterkopf halten, zu sagen, hey, Ist das die richtige Lösung im Sinne von, gefährdest du damit nicht mehr Menschen, genau auf die, also, oder wie machst du das, dass du nicht mehr Menschen gefährdest, die halt sagen, ich zieh da los und spekuliere drauf, ich werde gerettet, so. Und, oder sagst halt, die Schmuggler, also die Leute, die es organisieren, das sind ja meistens so eher so zwielichtige Aktionen, die sagen, hey, wir können 30 Leute draufpacken jetzt auf dieses Boot, weil da vorne, wir wissen, ab Kilometer 17 kommt dann halt eben das EU-Boot so und rettet uns. Das ist halt ein bisschen,
ja, die Frage, ob die EU das jetzt so hinkriegen würde, dass es auf einmal so mega gut läuft sozusagen und ob du nicht einfach zwei Schiffe mehr rumfahren und so, ne? Und dann, also wenn also zwei Schiffe mehr rumfahren, dann wäre es ja das gleiche Szenario wie jetzt, nur dass halt irgendwie zwei, drei Leute mehr gerettet werden können im Zweifel. Die Frage ist halt immer, die Leute gehen, also meine Vorstellung wäre jetzt, die Leute gehen so oder so auf die Boote, weil es denen sozusagen dreckig geht und die überlegen nicht, okay, ich habe jetzt irgendwie 90% Rettungswahrscheinlichkeit, wenn ich 85% Rettungswahrscheinlichkeit habe, dann gehe ich nicht aufs Boot. Und wenn ich jetzt aber durch die EU irgendwie 90% Rettungswahrscheinlichkeit habe, dann gehe ich aufs Boot. Weiß ich nicht, ob die das sozusagen, also ne, dass man dann wirklich so denkt, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gerettet werde, jetzt gehe ich aufs Boot, vorher nicht. Weiß ich nicht, ob die Menschen da noch so denken können.
Ja, ich hätte eher gesagt, die Leute, die das organisieren, die denken halt eher ökonomisch, ne? Die sagen halt, hey, je mehr Leute ich da drauf packe und denen sagen kann, ja, ihr werdet auf halber Strecke gerettet. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja klar, warum nicht? Rettet jedes Leben. Auf der anderen Seite so, ist das vielleicht das falsche Incentive, was man da setzt?
Ja, ist ja okay.
Frage ist halt auch, ja.
Was denn?
Wie du gesagt hast, wie gut wird das organisiert und so weiter? Und sollte man nicht einfach sagen, man gibt lieber halt Italien, Griechenland und Co. einfach und Spanien und wer auch immer da noch betroffen ist, gibt man denen nicht einfach Budget, dass sie das selber organisieren können in irgendeiner Form? Oder muss halt
aber es könnte ja, also wenn man sagt, man baut eine eigene Sicherung, das könnte ja auch so ein Prinzip sein, dass die ja quasi Boote aus Türkei und so weiter bezahlt und also das könnte ja, also muss ja nicht bedeuten, es gibt jetzt eine vierte Konkurrenzfirma, die da rumfährt und sich gegenseitig alle nerven und blockieren, sondern es könnte ja genauso gut sein, dass die eigene Seenotrettung aufbaut und das heißt einfach nur, dass sie das besser koordinieren. Ja,
stimmt, das stimmt.
Das weiß man jetzt nicht so genau von der These, die ja nur drin steht.
Ja, ja. Das stimmt.
Es ist immer schwierig, wenn man wirklich Thesen liest. Ich hatte das Gefühl, dass letztes Jahr waren da so Erklärungen dabei oder konnte man nicht sowas ausklappen mit so Erklärungen?
Ich weiß nicht, ich glaube aber schon, ja. Aber diesmal ist es simpel gehalten. Ja.
Ja. So, die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Ist das nicht sogar schon durch? Bin ich doof? Ah nee, es war Finnland,
glaube ich, so, irgendwie so, ne? Finnland so war, also ich glaube, das war eher NATO. Hier ist es halt.
Ach so, NATO.
Also unterscheidet.
Eieieiei.
Ja, hier ist jetzt es der halt Punkt, eher
wo man ausschalten sollte.
EU oder nicht EU.
Ja. Ich glaube, also du bist dran, ja.
Ja. Ich glaube, so instinktiv sagt man sofort, ja klar, warum nicht? Geopolitisch eher so, was passiert dann? Will man das? Und ich glaube, ich tendiere halt dazu zu sagen, Moment mal ganz kurz, in der aktuellen Situation, während Krieg herrscht, ich glaube nicht, dass eine Mitgliedschaft in der EU den Krieg sofort heilt, quasi. Dass man sagt, ah, der ist vorbei und alles gut.
Nee, das glaube ich
auch nicht. Die These habe ich nicht. Und ich glaube, das würde halt eher die Situation nochmal erhitzen. Und ich wäre eher dafür, dass man erstmal, und das ist, glaube ich, das generelle Votum ist halt, kommt mal alle an einen Tisch und sorgt dafür, dass der Konflikt halt endet. So. Und dann einigt euch darauf, was die Bedingungen sind, zu denen man sagen kann, dass so kann man halt Frieden weiterleben. Und ich glaube, bevor das nicht gegeben ist, würde ich halt hier sagen, lass mal eben nicht diesen Schritt gehen, weil ich glaube, das macht es halt erstmal schlimmer, weil man halt die Frage stellt, was bedeutet das, wenn die EU jetzt, wenn Ukraine plötzlich EU-Mitglied ist? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Und ich glaube, das wäre mir jetzt gerade auf der Zeitachse jetzt und bis der Krieg zu Ende ist, zu heiß. Danach andere Fragestellung, muss man kann man anders beleuchten. Deswegen würde ich sagen, jetzt aktuell glaube ich, dass das nicht so ein smarter Move wäre.
Verstehe ich. Da ist natürlich die Frage, ne, inwiefern EU und NATO sozusagen zusammenhängen und sich unterscheiden und so weiter und so fort. Ja. Ne, weil jetzt ist die Frage, kann man sagen, okay, man packt die Ukraine quasi in das Wirtschaftsbündnis EU sozusagen und damit die irgendwie bessere Hilfeleistungen kriegen können, humanitäre Hilfe, keine Ahnung, was irgendwelche, damit das irgendwie besser und smarter funktioniert, ohne jetzt sich damit zu committen, dass man eben sagt, wir müssen alle Rüstung aus Europa in die Ukraine packen und dann da jetzt quasi den europäischen Krieg führen, oder ob das quasi sozusagen bedingen würde. Ob das quasi bedeutet, okay, wenn die Ukraine in die EU kommt, heißt das, okay, alle Soldaten ziehen jetzt los und gehen jetzt an die Grenze der Ukraine und verteidigen die EU an der Ukraine-Grenze. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was ich nicht abschätzen kann.
Ich glaube tatsächlich, das wäre gar nicht so, dass die direkte Konsequenz ist, eher Signalwirkung. Und das ist halt die Frage, wenn
es Signal, also,
ja, also, die Frage ist halt, was ist der schnellste Weg zu Frieden? Und ich glaube halt, dass eine Mitgliedschaft der EU nicht der schnellste Weg zu Frieden ist, sondern eher man setzt sich als Staatengemeinschaft zusammen und sagt, hey, wie kriegen wir das jetzt aufgelöst? Wie kriegen wir jetzt Frieden? Und das wäre mein persönliches oberstes Ziel, ist, dass halt Leute aufhören zu sterben. So. Und in welcher Form auch immer, halt in welcher Friedensverhandlungsversion auch immer. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du verhandeln willst, dann hilft dir halt Verhandlungsmasse. Und wenn du sagst, wir nehmen das quasi raus, weil das ist jetzt gesetzt, Ukraine ist Teil der EU, dann fehlt dir halt Verhandlungsspielraum. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, den zu haben, um halt da zum Ergebnis zu kommen und zu sagen, Krieg ist vorbei. Punkt.
Ja, ich weiß, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen noch so ein paar Artikel gelesen, wo es jetzt darum geht, ne, dass Putin irgendwie weitergehen will und dass die EU-Grenzen so ein bisschen auch egal sind und dass Frankreich jetzt schon irgendwie Truppen verschiebt und so weiter und so fort. Ich frage mich so ein bisschen, die Frage ist, ist es nicht eigentlich egal und ist dieses Symbol im Zweifel das Zeichen, dass die Ukraine in die EU kommt, nicht dann doch vielleicht ein sinnvolles Zeichen an andere europäische Staaten, so nach dem Motto, okay, komm, wir lassen uns jetzt hier nicht hängen und wir sind uns im Klaren, dass das jetzt nicht aufhören wird, wenn die Ukraine in der EU ist oder nicht in der EU ist, sondern diesen Prozess gehen wir einfach weiter und lassen uns jetzt nicht von dem Bulli sozusagen da einschüchtern und sagen, nö, wenn der jetzt sagt, ich will das nicht, dann kann das Land Ukraine nicht selbstständig entscheiden oder die EU nicht entscheiden, dass sie da rein wollen sozusagen. So, ob man jetzt sagt, okay, wir geben da jetzt klein bei, weil man könnte das ja auch so argumentieren, naja, gut, dann weiß Putin, er muss halt einfach immer nur pressuren und dann sagt er halt das nächste Mal das nächste Land und so weiter und so, weil man halt Angst vor dem Bully hat, gibt man immer weiter, so. Das könnte ja eine Konsequenz sein, dass man das daraus lernt, als Russland sozusagen. Und ich kann halt überhaupt gerade nicht einschätzen, dafür bin ich nicht mehr genug in den Thematiken drin, wie wahrscheinlich ist gerade dieses Szenario mit, komm, wir setzen uns mal alle an einen Tisch und jetzt quatschen wir mal darüber ein Jahr später oder zwei, also viele Jahre, also ein paar Jahre später, ob das jetzt gerade so überhaupt aktuell ist oder ob es nicht mittlerweile so ist, dass es einfach eh heißt, ja, ist einfach scheißegal, es gibt diesen Krieg und jetzt ist nur die Frage, wie lange bleibt die Ukraine da oder nicht, sozusagen.
Die Argumente ergeben Sinn, ich würde halt, also das Argument mit, naja, dann geht's halt danach weiter, ne? Also nach dem Motto, wenn man jetzt halt nicht quasi ein klares Zeichen setzt, dann ist halt, was ist, als ist Estland oder Lettland oder Polen das nächste Land, so. Ich finde das halt ist eine andere Situation, weil eben die anderen Länder quasi schon in einem Militärbündnis drin sind und das ist halt nochmal, und das ist ja nicht schon passiert, sondern es ist halt eine These, dass es passieren könnte. Und ich finde gerade so geopolitisch oder halt in so Kriegsszenarien, wo es so ein bisschen so ein richtig feiner Balanceakt ist zwischen, es kann eskalieren und nicht, würde ich halt eher persönlich halt sagen, dann guckt man, ob es passiert, weil wenn Russland dann sagt, wir greifen jetzt Polen an, dann kannst du immer noch sagen, okay, Red, let's go. Und du kannst dich halt immer noch jetzt auf solche Szenarien vorbereiten, kannst ja aufrüsten und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht automatisch, nur weil man jetzt quasi nicht eine klare Linie zieht, nicht automatisch. Das heißt ja nicht automatisch, dass Russland A, diesen Move bringt und B, dass man sich dann nicht verteidigen kann.
Und andererseits heißt es nicht, wenn man es nicht macht, dass es nicht trotzdem passieren wird. Wenn man es macht, dass es nicht trotzdem passieren wird, sozusagen. Ne?
Das heißt ja, oder weil man es macht, passiert es deswegen. Ne? Und das ist halt, das sind so, hier würde ich quasi ein bisschen auf Sicht schauen und sagen, okay, was ist das nächste, was ist das sinnvollste Ziel jetzt für alle Beteiligten? Und wenn man da zustimmt und sagt, hey, es ist das Sinnvollste, was man jetzt erreichen kann, ist halt ein Friedenszustand. Also Krieg beendet in irgendeiner, also in der Form, dass halt eben kein Krieg geführt wird. Das ist halt das, was am erstrebenswertesten ist, dass Leute aufhören zu sterben. Und dann kann man halt immer noch gucken, okay, was bedeutet das jetzt in den Konsequenzen? Ne? Wer muss was dafür aufgeben oder halt welchen Kompromiss muss man schließen? Weil klar, es wird halt kein kompromissloses Thema. Also. Und das würde ich halt als erstes ins Visier nehmen und da nicht zu viele Ängste haben über die Zukunft oder zu viele Prinzipien hier reinspielen lassen, weil jeder Tag, wo man halt auf der Basis agiert, heißt halt, da sterben halt Menschen. So auf beiden Seiten. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen in der Ukraine jetzt tot sind, was das für das Land insgesamt bedeutet, wenn halt, das sind ja in der Regel männliche, junge Menschen. Wie viele sind davon jetzt gestorben? Was bedeutet das überhaupt für die Zukunft der Ukraine? Und ich weiß nicht, ob das, also ich würde das halt als oberstes Ziel nehmen, dass das halt stoppt. Deswegen.
Ja, ich weiß halt gerade nicht, ob es überhaupt einen Stopp geben kann, ohne dass die Ukraine sagt, wir sind halt keine Ukraine mehr. So, wir sind jetzt halt einfach Russland. So, das ist halt die Frage, ob es dieses Szenario noch gibt. So.
Ja, Sicherheit.
Ja,
ziemliches, also
Sicherheit kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Es wird, also wenn es realistisch drauf guckt, glaube ich, es wird halt nicht die gleiche Ukraine sein. Also von der Landmasse her. Ich glaube nicht, dass Russland sagt, wir ziehen uns jetzt aus diesen eroberten Gebieten raus. Ich glaube, wenn du die Verhandlungen heute führst, wenn du jetzt sagst, was ist das realistischste Szenario, worauf sich alle Parteien irgendwie einigen können, wäre es wahrscheinlich, okay, Ukraine ist jetzt halt, sieht jetzt anders aus, Russland zieht sich zurück, Grenzen werden abgesteckt,
Ende des Kriegs. Ja, nur die Frage ist dann nicht, genau, ob es dann nicht wie bei China, Taiwan und keine Ahnung was ist, ob es nicht einfach so ein, oder die Krim und Russland damals, dass es einfach so ist. Ja gut, jetzt warten wir 10 Jahre und dann kommen die Ansprüche und dann geht's irgendwie weiter und so. Das ist so, aber
das
ich habe
keine Lösung halt dafür.
Ich weiß,
meine ich halt mit Verhandlungen. Ne? Das ist halt jetzt eine Frage, wie man es halt aushandelt und worauf man sich einigt. Und klar kann man immer Einigungen halt dann auch über Bord werfen, es halt einfach trotzdem ignorieren. Aber das ist halt, wie gesagt, eine Spekulation, die ja, aber dann heißt es, wenn man halt diese Skepsis hat und sagt, es wird halt, niemand wird sich daran halten, dann ist eine Konsequenz, wenn das deine Anschauung ist auf diese Situation, dann mach's halt weiter. Bis es nicht mehr geht. Und das finde ich halt ein düsteres Szenario.
Ja, absolut. Und das ist ja, wo wir gerade quasi drin sind, ne? Und ich habe nicht das Gefühl, dass gerade irgendwie kurz vor Friedensverhandlungen sozusagen ist. Aber
Ja. Aber also das ist das, sagen, was ich gerne haben wollen würde. Und ja. Ich glaube halt, wie gesagt, zu dieser Frage, dass halt eine Nicht-EU-Mitgliedschaft diese Friedensverhandlungen eher wahrscheinlich macht versus eine Mitgliedschaft in der EU.
Ja. Ich würde wahrscheinlich eher neutral klicken, weil ich, es ist natürlich irgendwie, neutral ist immer so ein bisschen lame.
Wir wissen halt aber auch vieles nicht, ne, was genau bedeutet das jetzt?
Das ist ja selbstverständlich, aber mir geht es bei neutral jetzt gar nicht so richtig darum, dass ich mich nicht positionieren will, sondern mir geht es bei neutral eher so ein bisschen darum, genau, ich finde, es sind so unsichere Szenarien, so, weil ich es einfach schwer finde einzuschätzen, ob jetzt die EU-Mitgliedschaft, also was das jetzt sozusagen der Ukraine bedeuten würde, wäre das jetzt für die so mega wichtig, das Zeichen auf die Nachbarländer und würde nochmal irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein vereintes Europa symbolisieren, das ist halt alles irgendwie, und dann könnte man besser helfen, also humanitär und keine Ahnung was, ob das irgendwie so Dinge verbessern würde oder ob es halt eben dafür sorgen würde, dass es einfach völlig eskaliert und das völlig falsche Zeichen sozusagen ist. Und da ich dazwischen irgendwie so ein bisschen pendel, ist es bei mir eher das neutral als mittig sozusagen.
Ja. Das denke ich, warum ich halt glaube, dass das dieses Humanitäre oder dieses der Aspekt des Helfens, dass ich glaube, das halt macht keinen gigantischen Unterschied, es wurde ja schon die Möglichkeit geschaffen, dass Leute quasi in die EU halt flüchten können aus dem Krieg. Ja. Es wird ja quasi auch schon monetär, aber auch mit Sachgütern in jeglicher Form geholfen. Daher frage mich halt, okay, das Einzige, was du sagen könntest, das macht es vielleicht leichter, Budgets zu erhöhen oder halt mehr zu geben. Aber da habe ich halt überhaupt nicht den Eindruck, dass das irgendwie gerade ein Problem ist. Es ist eher so, man gibt ja schon, ich glaube, gefühlt alles, was man so hat, als EU-Länder, die einen mehr, die anderen weniger. Aber so, deswegen, ich glaube halt, ja, es wäre eher, wie gesagt, ein symbolisches Thema oder das Signal, was man sendet in irgendeiner Form.
Ja, genau. Und ja, oft ist ja so ein Signal unbedeutend sozusagen. Man denkt so, ja, so Signale sind eigentlich eher, die täuschen sowas vor und eigentlich ist da gar nichts dahinter. Und ich kann bei dem Signal nicht einschätzen, ob es nicht ein gutes Signal wäre. Keine Ahnung. Deswegen bin ich da ein bisschen neutral. Ja. So, die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. So, das ist irgendwie eine spannende Frage. Also, ich finde es immer so witzig, wenn es wechselt sich ab zwischen Kriegsszenarien und, naja, ökologische
Maisanbau.
Ja, genau. Das ist irgendwie so als ein Pendeln zwischen den Extremen. Also, gut. Ich versuche, meine Gedanken zu äußern. Also, ich bin kein Freund von Gentechnik ist böse. Dafür habe ich zu viel Bio studiert, um zu sagen, okay, ich verurteile nicht die nicht ökologische Landwirtschaft, weil ich vermute mal, mit ökologischer Landwirtschaft ist gemeint, möglichst pestizidfrei, gentechnikfrei, alles sehr naturbelassen sozusagen. So. Und genau, nur so 3-4 Gedanken. Klar, kann bei Gentechnik passieren gerade viele blöde Dinge, so nach dem Motto, dann gibt es da irgendwelche, wie heißt das, wenn man nur selber Copyright auf Firmensprache? Patente, danke. Dann gibt es da Patente auf Saatgüter und damit wird in dritte Weltländern viel Mist gebaut und damit wird dann da, werden Bauern über den Tisch gezogen und so. Nicht so geile Sachen, die da laufen, das damit dranhängt, aber das sehe ich nicht als Problem der nicht ökologischen Landwirtschaft, sondern das sehe ich eher an, naja, wie gehen wir halt mit, also das sind eher so Firmenstrukturen, wie gehen die Firmen damit um. Ich weiß halt nicht, ob man mit rein ökologischer Landwirtschaft jetzt irgendwie, also ich glaube nicht, dass du damit auf einmal entweder Klima rettest oder den Welthunger rettest oder wie auch immer. Und deswegen, da spricht dann der innere Willi in mir, der sagt, ja, lass doch da die Firmen entscheiden. Also lass doch da, also ich finde, man muss auf kleineren Ebenen regeln, so nach dem Motto, wenn es jetzt irgendwelche räudigen Pestizide gibt, die die ganze Natur zerstören und Bienen töten und keine Ahnung was, weswegen wir bald nicht mehr hier irgendwelche Pflanzen besamen können, ja, das dann bitte vorrangig ökologische Landwirtschaft. Wenn es jetzt aber darum geht, naja, wir wollen irgendwie verhindern, dass, keine Ahnung, wir eine Pflanze vielleicht so oder ein Saatgut so verändern können, dass da irgendwie geilere Nährstoffe XY drin sind für was ich nicht was und wir damit gute Dinge tun können für einen günstigeren Preis und dadurch irgendwie, keine Ahnung, weniger Massentierhaltung fördern können, weil was auch immer, dann würde ich sagen, ja gut, dann macht das gerne oder probiert es in einem kleinen Rahmen und wenn es sicher ist, dann macht es weiter und so. Und deswegen würde ich dem tatsächlich eher nicht zustimmen, obwohl es ein bisschen komisch sich anfühlt, da nicht zuzustimmen. Weil es natürlich so ein Claim ist, der halt erstmal sagt, ja, na klar, wollen wir möglichst ökologische Landwirtschaft. Aber, ja.
Ja, ich glaube, ich habe da gar nichts zu ergänzen, tatsächlich. Ich glaube, das ist, also, ja, sehe ich genauso. Ja. können wir schnell abhaken, ja. Mhm. Ja. Also, ich habe gerade überlegt,
das ist wieder das Spannende, dass das so EU-Ebene ist. Ja. Genau, das ist wieder dieser Gedanke, wo ich dachte, ja, okay, aber es ist mir irgendwie auch egal, ob da jetzt EU oder Deutschland steht. Da würde ich jetzt genau gleich entscheiden, muss ich sagen.
Ja.
Bei der Frage.
Ja, aber Deutschland, ja, ich finde, das ist, EU. Regelt das halt in deinen Submärkten, ne? Das kann NRW für sich selber entscheiden versus Bayern versus Europa versus Spanien wegen, also das ist halt nichts,
ja. Genau, da ist mir die Ebene egal. Okay, ja.
Ein anderer Punkt ist, weil wenn du halt sagst, du definierst das halt europaweit, was ist ökologische Landwirtschaft, dann musst du quasi auch sicherstellen, dass das, was du förderst, auch nachweisen kann, dass es diesen Anforderungen entspricht. Das klingt für mich sehr schwerfällig tatsächlich und ich finde es halt cooler, wenn man sagen kann, hey, der eine Bauernhof in Bayern hat irgendwie was Cooles rausgefunden, hat damit irgendwie die Produktion verbessert, also von Mais, was weiß ich, hat vielleicht irgendwie Special-Sorte gezüchtet, kann das dann an andere weitergeben, die nutzen das auch und dann entwickelt sich so halt so die neuen besten Ansätze zur Landwirtschaft. So, anstatt zu sagen, ich definiere das halt oben, das ist jetzt gut, das ist schlecht, ich würde es halt eher von unten kommen lassen, sondern soll die Leute halt irgendwas Cooles erfinden und dann weitergeben an andere. Und
ja, wie gesagt, ich würde da nur den Zusatz machen, dass ich da so ein bisschen Regulation sinnvoll finde, im Sinne von, es ist halt einfach scheiße, wenn wir feststellen, dass wir keine bestäubenden Insekten mehr haben, wenn halt die Pflanzen.
Ja, aber das ist so ein bisschen eher die,
machen, sozusagen.
Lass mal alles, was irgendwie schädlich ist, halt verbieten, was halt
genau.
Nicht heißt, wir fördern das, was gut
richtig.
Ist. Das ist halt
richtig.
Die anderes. Ja.
Genau.
Das
ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Genau. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Finanzwilli.
Nee.
Nee. Was erhofft man sich davon? Also welchen Vorteil versprechen einem die Parteien, die das fordern? Unabhängigkeit von anderen Ländern, von der Finanzstärke von Griechenland zum Beispiel, oder was?
Ja, man würde halt wieder, was heißt das, man hat eine eigene Landeswährung, so wie der britische Pfund, das ist ja so ein bisschen das nächste Beispiel, ne? Da hat es quasi die Großbritannien war Teil von der EU, aber hatte trotzdem eine eigene Währung. Was das ungefähr bedeutet, ist, A, macht das komplexer für den Handel, du hast Wechselkurse und so, das heißt, es macht Wirtschaft halt einfach schwieriger, aber der Vorteil ist halt, du hast dann in dem Sinne deine eigene Währungs- und Zinspolitik, die du dir quasi gönnen kannst, so wie, ne, wobei das nicht automatisch, das eine heißt nicht automatisch das andere, aber im Umkehrschluss heißt es das schon, das heißt, man könnte jetzt sagen, man hat zum Beispiel jetzt eigene Währung, was bedeutet das erstmal? Die Währung wird nach der Wirtschaftskraft des Landes beurteilt und nicht mehr nach der Wirtschaftskraft von Europa. Das wäre schlecht wahrscheinlich für Deutschland, weil Deutschland halt als wirtschaftsstärkstes Land wahrscheinlich dann eine stärkere Währung hätte. Was letztendlich bedeutet, wenn man Sachen aus Deutschland kaufen möchte, wird es halt teurer fürs Ausland. Und Deutschland ist ein Exportland, das heißt, Deutschland profitiert halt von dem schwachen Euro, in Anführungszeichen. Was ist halt von der schwachen eigenen von der starken Eigenwährung halt nicht machen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man könnte dann aus dem Ausland günstig kaufen. Also das hat das so Vor- und Nachteile. So, dann kann man halt seine eigene Währung eigen steuern. Das heißt, man könnte sagen, der Leitzins für das Bankensystem könnte anders sein als der von der EU. Eher unwahrscheinlich, dass man das groß einen Gegentrend aufbaut, weil die gehen halt in der Regel halt alle irgendwie in einem Einklang, außer Japan. Aber wie gesagt, der Nachteil ist, du machst halt den Handel zwischen den Ländern halt komplexer und risikobehafteter, weil halt Wechselkurse stattfinden. Und ich glaube, dass von der Perspektive einer coolen, starken EU ist so das Thema Währung und vielleicht auch zum gewissen Grad halt gemeinsame Fiskalpolitik eher das, was, glaube ich, stark verbindet und zusammenhält. Deswegen, ich glaube, das ist eher so ein Claim hier, der einfach nur zeigt, weil hey, Deutschland ist cool, aber EU ist auch cool, daher, nee.
Ja, würde ich dir in allem zustimmen, da kann ich nicht viel ergänzen, also gar nichts eigentlich. Also vielleicht noch die individuelle Ebene, dass ich es einfach cool finde, wenn ich in andere Länder reise, dass ich einfach mit dem Euro zahlen kann. Gar keinen Bock mehr auf Geld wechseln und solche Sachen. Also, so diese ganz einfache Ebene für uns ist es ja auch cooler. Also jetzt müssen wir aufpassen, Stimme nicht zu, richtig?
Ja, genau. Ja.
Ja. Okay. So, die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Das ist ja eine super weiche
soll empfehlen.
Formulierung. Genau, was heißt denn soll empfehlen? Das können die auch so. Das können die auch jetzt. Also, das, hä?
Naja. Das ja, ich finde es super neutral. Ich bedenke, ja, was heißt Empfehlung? Was bedeutet das? Macht's halt, macht halt, wie ihr wollt. Also, macht's halt, wenn der Deutsche sagt, wir finden das gut, wir schreiben das jetzt rein, macht's halt.
Ja. Also, da muss ich sagen, auch als Großer, ich bin, würde mich da sehen, dass ich dafür sehr viel Offenheit mich einsetzen würde und das irgendwie wichtig finde, dass Gruppen, die eher wenig Aufmerksamkeit bekommen, mal aufmerksam bekommen und dass sie berücksichtigt werden und so weiter und so fort, finde ich das irgendwie ganz strange. Also wäre sogar ich neutral, dass ich dann sagen würde, ja, weiß ich nicht, ob die, also sollen die empfehlen, ja gut, sollen sie halt machen, aber das ist jetzt kein, dafür wähle ich nicht EU-Politiker. Ja. Und selbst wenn die das empfehlen, dann soll die EU das empfehlen, dann sagen die einzelnen Leute ja doch nicht, oh, jetzt empfiehlt die EU, das. Auf einmal mache ich mich nicht mehr lustig über innen und außen und keine Ahnung was, sondern es ist ja aber, finde ich strange. Also, ich verstehe das Symbol wieder, das dahinter steht. Klar, man möchte sagen, okay, wir wollen uns dafür einsetzen, irgendwie mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Gute Idee. Aber mit dem Claim, der jetzt hier steht, weiß ich nicht, ob das so der sinnvolle Weg ist.
Ja. Dafür ist es zu schwammig. Ja. Aber was nicht schwammig ist, Jagd auf Wölfe.
Aua, jetzt wird's endlich ein Thema, wo wir uns auskennen.
Also die Jagd auf Wölfe soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist.
Lass uns über den Ukraine-Krieg reden oder darüber, ob Wölfe...
Können wir einfach sagen, ist neutral und gut. Ich meine, es kann man hingehen und sagen, ja, oh, was passiert denn, wenn es zu viele Wölfe gibt? Sterben dann andere Arten in dem Wald aus? Killen die alle Rehe? Keine Ahnung. Sollte man deswegen den Wolfsbestand quasi kontrollieren durch Jagd? Oder nicht? Oder lässt man es einfach und sind Wölfe gefährlich? Tun die irgendwie was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mir ist egal. Macht, was ihr wollt.
Also, ich finde es auch in dem ganzen Kontext super random, auch vor allem auf EU-Ebene und so dann wieder. Das Einzige ist so ein bisschen das Biologische in mir sagt halt dann, ja gut, du hast halt mittlerweile so Nahrungsnetze und Ökosysteme vom Menschen quasi beeinflusst, so, dass wenn jetzt auf einmal da irgendein Tier von außen reinkommt, wie der Wolf, wenn er sich auf einmal jetzt erholt und das ist das Ökosystem nicht mehr gewöhnt, macht er das Ökosystem platt. So,
ja, das
kannst
du halt,
ja. Genau, aber das kannst du ja mit jedem Tier und jeder Art und jedem, das heißt ja dann so Neobiota oder so, das, also oder invasive Arten, kannst du dieses Szenario quasi durchspielen. Und irgendwie, also ich glaube, das Problem ist, du kannst es halt nicht mehr ohne sozusagen. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo man halt sagt, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann soll das erlaubt sein, die zu bejagen. Weil wir uns einfach so eine Welt geschaffen haben, wo das irgendwie Teil des Ökosystems irgendwie ist. Ja. Und wenn man jetzt sagt, Rewind, wir gehen jetzt so mega zurück in, wir lassen die Natur machen, dann haben wir wahrscheinlich nur 4-5 Arten bald irgendwie, weil wir halt irgendwie dann doch schon die Arten
hier haben. Und dann sterben die Wölfe am Ende auch, weil die nichts fressen.
Genau, so zum Beispiel. Deswegen würde mein Gefühl jetzt sagen, ja, in diesem, so wie der Satz da steht, macht das wahrscheinlich Sinn.
Ja.
Keine Ahnung. Das heißt auch, das steht ja nur erlaubt. Das heißt ja nicht, die müssen jetzt alle Wölfe töten, sondern ist ja nur, ja, okay, wenn es halt außer Rand und Band gerät, soll der Wolf genauso bejagt werden dürfen wie Dammwild und keine Ahnung was, bevor der halt das Ökosystem crasht.
Mhm.
Ja, mein Gefühl sagt, ich stimme zu.
Ja. Guti.
Oha.
Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Nein. Einfach nein. Es ist so klar, weil...
Ja. Es klingt so gut. Es klingt gut, es sagt mir so, macht es.
Ja, aber... Also, kannst du auch sagen, ja, aber ich sag halt, das ist kompletter Schwachsinn, weil damit sagst du einfach nur plötzlich, dass jeder so ein Ding aufbauen muss. Unabhängig davon, ob es für diesen Haushalt sich lohnt oder nicht. Unabhängig davon, ob man sagt, hey, ich will diese Technologie jetzt schon adaptieren oder ob ich mache das in 5 Jahren, wenn die geiler ist. Du nimmst da wieder, du nimmst da jeglichen Innovationszwang der Unternehmen und die sagen sich, hey, geil, ich verkaufe einfach diese Platten, die muss eh jeder kaufen. YOLO. Und wie gesagt, es gibt genug Beispiele, wo es einfach sich quasi nicht rentiert als auf manchen Dächern. Und entweder sagst du halt, du machst es dann fair oder sagst, okay, ich erlaube quasi Ausnahmen in dem Gesetz, dass du sagst, jeder muss, außer du hast die und die Kriterien. Das heißt, da kommt wieder so eine Prüfpflicht, da muss sich irgendwer damit auseinandersetzen, der Architekt oder wer auch immer muss sich damit jetzt beschäftigen und sich die, es bläht einfach nur mal wieder alles auf und bremst Innovation von Solaranlagen und macht es wahrscheinlich am Ende langsamer als schneller, deswegen, ne.
Ich verstehe deine Punkte und ich bin sogar, anders als ich das vielleicht mal gedacht hätte, da tatsächlich auch nicht zwingend dafür, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach auch so spät jetzt. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach schon sehr offen dafür, so wenn es halt geht. Ich habe das Gefühl, jeder, der gerade ein Haus baut, lässt sich dafür beraten. Und wenn dann die Beratung sagt, ja, macht halt total Sinn, dann brauchst du ihn nicht dazu zwingen, weil dann sagt der Typ, der dir die Dinger aufs Dach setzt, pass auf, in 10 Jahren hat sich das Ding amortisiert. Dann sagt ja keiner, oh nein, dann mache ich das jetzt nicht, weil ich finde Umwelt scheiße und finde Geld verdienen scheiße, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, da, wo es Sinn macht, wird es gerade eh schon gemacht und du brauchst keine Werbung mehr dafür machen, so, weil ich würde sagen, das macht nur Sinn, wenn das, also wie bei dieser, in dieser Debatte mit Elektroautos und Wasserstoff, wenn man so sagt so, ey, committet euch jetzt mal auf Photovoltaik bitte und wir wollen jetzt als EU ein Signal senden, das ist gut, machen wir jetzt so. Und ich habe das Gefühl, das ist da überhaupt nicht relevant, also es ist nicht mehr notwendig so. Und auch auf EU-Ebene, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie das in den anderen Ländern so aussieht. Ehrlicherweise, ob das jetzt so mega, also wenn das so da ist, wie es da steht, neuer Wohngebäude, ich habe keine Ahnung, ob es in Norwegen im größten Norden Sinn macht, ein Wohngebäude mit Photovoltaik zu bauen. Also,
ich bin so oft in Estland, das ist 90% des Jahres ist Dunkelheit, da ist einfach keine Sonne. Also, ja. Was machst du in Spanien? Cool, aber machen die Leute das eh. Also, ne?
Ja, deswegen, da würde ich tatsächlich nicht zustimmen.
Cool. Was sagst du denn zu außenpolitischen Entscheidungen in der EU, sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden?
Also mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig. Gut, das heißt, ich habe schon mal gelernt, dass die EU anscheinend viele Entscheidungen einstimmig treffen muss. Interessant, habe ich ein bisschen was über Politik gelernt heute. Und ja gut, das finde ich total schwer, weil dafür müsste man jetzt wissen, wie viele von für mich sinnvollen Entscheidungen wurden jetzt blockiert durch irgendwie 1-2 nervige Länder, sozusagen. Wo ich denken würde, ja komm, das ist jetzt einfach so ein bockiges Land. Ich finde die Entscheidung, die die EU da mehrheitlich treffen wollte, voll gut und die wurden jetzt blockiert deswegen. Und deswegen finde ich das sinnvoll. Oder ob es jetzt einfach, ja, also das wäre für mich eine interessante Information. Ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt. Es gab doch mal immer diese, auch in der Flüchtlingspolitik, die Diskussion mit der Türkei, das macht ja keinen Sinn.
Nee. Und Türkei hat nichts damit zu tun.
Eben.
Also,
mit eben. Aber das
hieß die immer, Türkei hat nur gesagt, nee, wir machen das einfach nicht so, wie ihr wollt.
Ach so, stimmt, das haben die ja gar nicht blockiert. Nee, ich dachte, es gäbe da irgendwie, dass irgendein Land da was blockieren würde. Aber das war ja gar nicht. Es war einfach nur, dass die gesagt haben, nee, genau, ihr könnt es gar nicht sagen. Okay, nee, dann hat das gar nichts damit zu tun. Ja, ich weiß nicht, ich finde einstimmig irgendwie hart. Also, ich habe das Gefühl, Demokratie kann sinnvoll funktionieren, wenn es mehrheitlich ist. Ja, aber andererseits, dann hast du natürlich so, Photovoltaikanlagen sollen auf alle Wohngebäude und dann sagt,
gut, Norwegen, hier geht's ja um Außenpolitik, ne, also, weiß nicht,
wie klar, okay, uns gegenüber. Ah, okay, geht's wirklich China um Krieg oder so. Und sowas, okay, oder Wirtschafts. Ja. Ich weiß nicht, in meinem Kopf ist gerade dieses, ich find's nicht so sinnvoll, wenn ein Land alles blockieren kann. Also, so wie diese geschworenen Gerichte in Amerika. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn 11 Leute sagen, die Person ist schuldig und einer sagt nein. Also, dann ist es irgendwie so anfällig dafür, dass da irgendwie so andere Interessen hinterstehen, finde ich, in irgendeiner Form. Und deswegen finde ich, wenn ich die Mehrheit, wenn die Mehrheit das entscheidet und man denen jetzt unterstellt, dass die EU auch gut finden, dann treffen die ja in der Regel mehrheitliche Entscheidungen, die gut für die EU sind. Und dann, finde ich, muss das nicht einstimmig sein, sagt mein Gefühl. Ich kann noch ein kleines sagen, wenn du überlegst. Achso,
ja. Ja, was mich halt irritiert, ist halt mehr außenpolitische Entscheidungen. Das heißt, es gibt auch welche anscheinend, die nicht einstimmig getroffen werden. Stimmt. Und ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wie die Konstellation ist. Ist das halt, hat jedes Land, wird quasi pro Land eine Stimme abgegeben? Oder ist es eher Bevölkerungsverhältnisse und dann, keine Ahnung, daher bin ich da neutral. Ehrlich gesagt, weiß einfach nicht. Ich ja. weiß.
Oder und ich würde einfach aus persönlicher Erfahrung mit Abstimmungen sagen, mich nervt's wahnsinnig, wenn 100 Lehrer gefragt werden, können wir den Stundenplan bitte einsehen in unserer App und eine Person sagt nein. Und deswegen können 99 Leute nicht dieses fucking Stundenplan in der App einsehen. Dann ist das für mich das gleiche wie außenpolitische Entscheidungen auf EU-Ebene.
Gleicher Impact auf jeden Fall. Ja.
So, der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein.
Ist er das jetzt aktuell nicht?
Scheinbar nicht, aber gibt es einen anderen Flugzeugtreibstoff?
Gott, das ist wieder. Nee, ich frage mich gerade, ob Kerosin gerade quasi besteuert wird in der EU.
Das weiß ich nicht.
Mach mal mit, dann würde man ja quasi die Steuer wegnehmen, Flüge günstiger machen.
Aber machen wir jetzt mit googeln?
Dann müssen wir
jede Frage googeln.
Nee, alles gut. Soll es steuerfrei sein? Ja, nein. Fliegen sind günstiger, mehr Flüge.
Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt gerade besteuert ist, weil sonst würde die Frage oder sonst würde der Claim weniger Sinn machen. Weil sonst würde man sagen, das wäre eher der Claim, soll zukünftig besteuert werden.
Ja.
So, ne? Bin ich oder du? Ich weiß gar nicht. Du, ne?
Ich überlege gerade. Also wenn du was hast, kannst du gerne anfangen. Ich überlege gerade, was man hier abwägen könnte gegeneinander oder was hier die...
Ja. Also, ich glaube, es ist halt so, ich auf der einen Seite verstehe ich, also mein Gefühl sagt, ich fände es ein weirdes Zeichen. Das ist so ein bisschen wie so, wir haben ja auch schon mal über Cannabis-Legalisierung gesprochen und so. Klar, so Entkriminalisierung ist super wichtig und gut und so weiter und so fort. Finde ich deswegen so das Zeichen einer Legalisierung gut? Irgendwie nicht. Und irgendwie finde ich das Zeichen, wenn man jetzt sagt, wir wollen gerade irgendwelche Nachhaltigkeitsziele erreichen und keine Ahnung was. Und jetzt machen wir den und wir zahlen CO2-Kompensation in XY und so.
Ja.
Und jetzt machen wir Flugzeugtreibstoff quasi steuerfrei und dadurch fördern wir sozusagen Flüge, weil wir sie günstiger machen und mehr Leute quasi fliegen und es noch unattraktiver wird, sozusagen die Bahn zu nehmen oder andere Dinge, gerade für so kurze Flüge und so weiter. Hätte ich jetzt gesagt, ich finde, Fliegen kann teuer sein. Das ist okay.
Ich würde halt noch berücksichtigen, ich glaube, für so Personenflüge ist das, glaube ich, gar nicht so der Riesenwurf. Was, glaube ich, viel mehr fliegt, ist ja auch
Güter.
Frachtgüter. Und aus der Perspektive habe ich mich halt gerade gefragt, okay, was für einen Unterschied macht es jetzt im Hinblick auch auf, also Europa hat ja gerade das, immer noch dieses Thema, dass der direkte Seeweg nicht immer gut funktioniert. längere Routen, Containerpreise sind durch die Decke, Verzögerung. Also Flüge könnten hier halt quasi ein Gegenpush sein, um Inflation und so insgesamt halt einfach ein bisschen in den Griff zu kriegen. Mhm. Aus der Perspektive würde ich sagen, ja, das ergibt Sinn. Aus der Nachhaltigkeits- und Dingsperspektive würde ich sagen, ja, eigentlich falsches Signal. Wenn dann eher so ein taktischer Move, was ich aber nicht glaube, wenn es halt gemacht wird, bleibt es halt so. Da würde ich sagen, taktisch gesehen smart, langfristig gesehen, warum macht man da die Ausnahme? Also sage ich, nö, stimme ich nicht zu.
Ich habe mich noch gefragt, wir haben noch in der ersten Frage gehabt, die EU soll Steuern erheben können. Wenn jetzt hier steht, der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für die Flüge in der EU steuerfrei sein.
Das heißt, er kann ja auf Landesebene erhoben werden. Dass du einfach sagst, dass die Kerosinsteuer
dann quasi,
ja,
ihr müsst jetzt eine EU, nee, ihr dürft keine Kerosinsteuer mehr erheben, wenn ihr EU-Land seid quasi.
Genau, ihr könnt das halt rausstreichen aus der Rechnung quasi.
Okay. Ja, okay. Aber ich glaube, wir sind uns da einig. Oha.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Okay, wir sind bei Frage 12 von 38. Europol, die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Ist halt super schwammig. Also, um nochmal Einblick zu geben, das ist natürlich, ich finde, man merkt jetzt hier nochmal, dass man zum Beispiel so Schülerinnen und Schülern, wenn man denen einfach nur so random empfiehlt, so, ja, ist eure erste Europawahl, ihr seid jetzt 16, go vote, macht den Wahlomaten, ihr könnt eine gute, sinnvolle Entscheidung treffen bei eurer Wahl, finde ich schwierig. Weil dafür ist es mittlerweile, also ich weiß nicht, ob es früher anders war, aber es ist ja so verkürzt und so ja, komisch formuliert jetzt, weil die gemeinsame europäische Betreiber soll mehr, weitere Befugnisse halten. Dann müsst ihr das wissen, ne, welche hat sie gerade. Ja. Natürlich, als am besten Fall nimmt man natürlich den Wahlomann als Anlass, genau da zu recherchieren nochmal, was einen interessiert. Ist man noch besser, als gar nichts zu machen. Aber ja, weitere Befugnisse, ich weiß nicht, welche sie gerade haben. Ich weiß nicht, welche ihnen fehlen, damit sie sinnvoll whatever tun können. I don't know.
Ich würde die überspringen tatsächlich. Ich weiß einfach, oder sagt man neutral? Oder sagt man, ich stimme nicht zu? Ich schwanke gerade zwischen diesen Möglichkeiten, jetzt zu sagen, okay,
pausch schon mal. Lass mal überspringen, am Ende kommen wir nochmal zurück und gucken mal, ob wir vielleicht dann noch was, eine Entscheidung treffen wollen oder nicht.
Gut, gut.
Also, ich muss sagen.
Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Okay, also ich bin jetzt Deutschland, ich habe jetzt ARD. Ich mache jetzt ARD French auch, weil ich bin
Arte
kann das, oder so. Arte-mäßig so. Und dann sagt die EU, ja, okay, gut gemacht, hier hast du mehr Geld für das. Weil du es mehrsprachig anbietest.
Oder wir ermöglichen es dir überhaupt, das anzubieten, vielleicht durch unser Geld sozusagen, damit du mehr Kapazitäten hast und mehr Leute einstellen kannst.
Ich frage mich halt sowieso, wieso halt, also das Angebot finde ich sowieso schon sehr großzügig. Du kannst ja jetzt mittlerweile Spielfilme gucken und Fußball und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt echt ein krasses Business mittlerweile geworden. Und wenn ich das jetzt noch expandiere, dann ja, ich finde, nee. Weil, was ist der Sinn, also was ist der ursprüngliche Sinn und Zweck vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne? Du hast halt ein Angebot, was für jeden zugänglich ist und das ist halt, wird halt quasi mit dem Claim präsentiert, hey, wir sind möglichst neutral und nicht biased und so weiter und so fort und als Gegenpol zu Privatrechtlichen, die ja in irgendeiner Form halt auch ihre eigene Agenda haben. Und das, für mich ist das halt so, der Scope davon ist halt, hey, ich weiß halt nicht, wie in anderen Ländern das überhaupt läuft, aber hier gesagt, jedes Land kann das für sich halt anbieten, wenn es sagt, hey, wir sind dafür oder dagegen, ne? In Deutschland ist es das, vielleicht sagt Spanien, nee, wir haben das halt nicht, okay. Und wenn jetzt Deutschland aber sagt, wir machen das spanische Angebot, kriegt jetzt Deutschland quasi Gelder aus dem Gemeinschaftstopf von der EU dafür, dass unser Spanien sagt, hey, wir haben gar kein Interesse, wir gucken es nicht, warum müssen wir das jetzt so querfinanzieren? Ich glaube, das führt einfach zu unnötigen Reibereien und das, also.
Ja, ich könnte mir auch nur vorstellen, dass die, also ich versuche gerade zu überlegen, was ist so der, warum schreibt man das in sein Wahlprogramm, was erhofft man sich, also was ist so was kommt dabei raus, warum will man das haben? Will man damit so Desinformation irgendwie verhindern, dass man so mehr, dass man sagen kann, ich kann jetzt irgendwie spanische Nachrichten auf Deutsch mir angucken, damit ich genau mitbekomme, was in Spanien wirklich so abgeht, anstatt jetzt nur die deutschen Medien, die irgendwie darüber berichten, anzugucken. Vielleicht sowas, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt das zwingend in der EU nicht so mega relevant ist. Ich persönlich, also man kann ja mehrere Nachrichtenquellen nutzen. Ich finde es auch nicht wichtig, das auszubauen irgendwie. Ich finde den Öffentlich-Rechtlichen, ich finde es irgendwie sinnvoll, aber ich, wie du auch gerade angedeutet hast, ich finde es wichtig, dass sie halt eine Nachrichten sozusagen anbieten, dass man eben einfach eine weitere Quelle sozusagen hat, wo man bestimmte andere Claims mit verbindet sozusagen. Ob man jetzt immer sagt, dass die so viel unabhängiger als andere sind, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich auch darüber diskutieren sozusagen, aber es ist einfach nochmal eine andere Richtung, aus der die Nachrichten kommen so und das finde ich irgendwie sinnvoll, die zu haben und dass man das allen öffentlich zugänglich machen will, finde ich irgendwie gut.
Aber das Ding ist halt, kannst ja heute schon hingehen und sagen, also gib dem Ganzen noch 6 Monate und dann wirst du auf egal welcher Plattform du dieses Video konsumierst, jeder wird die Möglichkeit haben zu sagen, oh, ich hätte gern das da, aber mit gedubbt in der Sprache. Da wird das Thema geheilt, da wird das Thema gelöst einfach. Da kannst du dir genau diese, kannst du dir die Tagesschau angucken auf Spanisch, Französisch, weiß nicht, Finnisch, mit einem Klick. Ja. Daher, allein darüber nachzudenken, jetzt Gelder zu verteilen, gibt irgendwie nicht so viel Sinn. Das Thema ist gelöst.
Ja, finde ich auch nicht so sinnvoll.
Ja.
Stimmt nicht zu, war das, ne? Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf gehabt.
Ich glaube schon, ich habe schon geklickt.
So, die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden.
Nö. Wir brauchen noch einen anderen Weg dorthin, aber ansonsten.
Ja, warum sollte man das verwerfen? Also finde ich ein bisschen strange. Also auch wieder da vom komischen Zeichen und so. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, glaube ich, ne?
Ja.
Stimme zu, hupsala.
Nee, nicht
Mann. Zu, oder? Ja, eben. Nee, stimme nicht zu. Ich Manchmal finde ich es komisch mit der Formulierung. So, Geschlechteranteile auf Wahllisten, oh je. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist.
Alles andere wäre ein bisschen sexistisch, oder? Also, ja.
Ich kann gerade nicht einschätzen, wie groß das Frauenquotenproblem auf EU-Ebene ist, wie auch immer. Ich finde, es gab damals einen Anlass, über die Frauenquote zu diskutieren und dass es die auch mal gab oder gibt, keine Ahnung, ob sie noch gibt überhaupt. So, aber ich finde, das war zu einer Zeit, gefühlt vor 15 Jahren, 20 Jahren, wo man da mal so über diskutiert hat, wo ich dachte, ja, das ist wichtig, das irgendwie mal so in den öffentlichen Raum zu rücken, dass überhaupt Leute darüber reden, selbst wenn sie sagen, ich finde die Frauenquote scheiße, denkt man mal drüber nach und hat mal so einen Blick dafür geschärft irgendwie. Das finde ich irgendwie sinnvoll. Aber ob das heutzutage jetzt noch so notwendig ist, jetzt die Parteilisten dafür, also sozusagen da für zu öffnen. Und vor allem, wenn man sagt, okay, ich gehe den Gedanken mit, dass man sagt, okay, wir wollen offen sein für die Idee von, du musst dich gar nicht zwingend so jetzt irgendwie einem Geschlecht zuordnen und es ist irgendwie so ein bisschen irrelevanter, welches Geschlecht du hast. Finde ich es irgendwie stranger, dann zu sagen, okay, es müssen gleiche Anteile von Geschlechtern auf der Liste stehen, weil wo fängst du denn an da, ohne wieder andere auszugrenzen? Und zu sagen, okay, jetzt haben wir 10 Männer, 10 Frauen, aber was ist jetzt mit denen, die sich eben nicht so richtig zuordnen wollen? Muss dann auch können, muss ich, ist dann irgendwie.
Ich finde, das ist halt, das ist so so eine Art indirekte Diskriminierung eigentlich, wie du es auch gerade beschrieben hast. Im Grunde genommen willst du ja sagen, hier sind Leute, die sich als zur Wahl stellen. Und mir ist erstmal egal, welches Geschlecht, welche Rasse, welche Sprache, welches Land, was auch immer. Das sind Menschen, die wollen gewählt werden. So. Warum sollte man, jetzt fängst du halt an, sagst du, okay, die eine Hälfte soll Weibchengeschlecht sein, aber was heißt Weibchengeschlecht? Ne? Da kann man so, dann sagst du im nächsten Schritt, ja, okay, aber wir wollen auch diverses Wahlpublikum haben. Das heißt, du kannst nicht immer alle Leute auf diese Liste schreiben, die weiße Hautfarbe sind zum Beispiel. Also, Ich finde, das ist halt so, erstens geht's so rückschrittig und zweitens denke ich mir halt so, die Parteien sollen doch selber gucken, was sind die coolen Kandidaten, was die besten Skills haben und die halt aber erfolgsversprechend für die Partei sind, dann stellt die halt auf, unabhängig davon, was für ein Geschlecht. Warum ist das Geschlecht hier den Fokus? Ich finde, das ist halt so ein bisschen so versteckter Sexismus irgendwie so ein bisschen, weil du halt triffst eine Entscheidung Basis halt auf Basis von Geschlecht und das sollte es halt nicht sein, sondern auf Basis von Skills und Fähigkeiten und
ja. Wie gesagt, ich finde aber trotzdem was anderes, ob man die Diskussion heute führt oder ob man die vor 20 Jahren führt, weil ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren war es eben wichtig, da irgendwie die Frauen noch mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und die einfach mal, dass die überhaupt in die Chance kamen, zu beweisen, dass sie irgendwie was drauf haben. Ich glaube, es gab aber lange die Zeit, wo sie halt nicht mehr die Chance hatten, qua Kultur.
Das mag sein, ja. Das mag sein. Aber da war ja auch die Quote nicht unbedingt das richtige Instrument, sondern eher
nur ein Diskussionsanlass,
die Attention quasi. Ja, genau. Ja.
Deswegen finde ich es, ja.
Also sollen die weiterhin frei entscheiden? Jopp, stimme zu.
Ja. Man muss auf jeden Fall aufmerksam lesen, sonst macht man falsche Angaben. Soziale Grundsicherung. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen.
Nee, einfach nicht. Weil jedes Land ist anders. So, jedes Land hat seine eigene Philosophie, jedes Land hat seine eigene Grundsicherungsvariante. Nicht jedes Sozialsystem sieht gleich aus. In Deutschland sieht es anders aus als in Spanien, Frankreich, Niederlande, wie auch immer. Jeder hat da seine eigene Variante. Und jedes Land hat unterschiedliche Lebensstandards auch. In eines Leben teurer, das ist sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Das ist so ein lokales Thema. Und ich finde, Grundsicherung bedeutet ja im Umkehrschluss, was brauchen die Menschen mindestens, um zu überleben, um irgendwie klarzukommen. Und ich finde, da sollte die Flexibilität da sein, zu sagen, es gibt keine Vorgaben, die sagen, das ist so Mindestmaß, weil es könnte halt in einen oder anderen Städten halt irgendwie oder in Kommunen nicht passen. Ich finde, das ist so ein lokales Thema, das sollte lokal gelöst werden, nicht auf EU-Ebene.
Ja, ich finde, man könnte nur sagen, das Einzige, was man noch ergänzen kann, ist, man könnte natürlich der EU im besten Fall unterstellen, dass sie natürlich sich darüber bewusst sind, dass sie nicht einfach sagen, ich gucke mir Griechenland nicht an, wir machen da jetzt irgendeine Grundsicherung, die ich einfach witzig finde, sondern dass sie natürlich sich damit auseinandersetzen und im Zweifel die Staaten aber unterstützen, diese Grundsicherung irgendwie herzustellen oder keine Ahnung was. Aber trotzdem bleibt dann die Frage, wozu braucht es die? Weil die Länder haben doch selber eigentlich Interesse daran, dass die Menschen eine gewisse Grundsicherung haben. Und ich würde mal unterstellen, dass sie die im besten Fall so hoch ansetzen, wie es für sie möglich ist. Und wenn sie nicht höher geht, dann machst du im Zweifel das Land anders kaputt oder keine Ahnung, was tust. Also ist es ein weirder Move, die zu zwingen für eine gewisse Grundsicherung, wenn sie sagen, ja, wir können das nicht leisten oder so.
Eben. Und dann fängt das wieder an, so, oh, dafür gibt es eine Ausnahmeregelung. Ab da, ne, mit der Grundsicherung, wenn das aufgezwungen wird, gibt es aber noch Zuschüsse, da brauchst du wieder Gelder. Und dann machst du halt wieder so einen Apparatus auf von Regeln und plötzlichen Prozessen, die du einführen musst. Und dann denke ich mir so, lass es halt, wie du gesagt hast, also einfach selber entscheiden und dann.
Und ich find, der Vorteil ist irgendwie so, wenn wir nur über EU quasi reden jetzt hier, dann musst du nicht immer Entwicklungsländer und so berücksichtigen, sozusagen. Das heißt, du kannst hier, finde ich, im Guckenwissen sagen, in der EU würde ich fast jedem Menschen zutrauen, aus freien Stücken auch das Land wechseln zu können, sozusagen. Dass er halt, wenn er sagt, ich kann hier und will hier nicht arbeiten, geht es in der Regel, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel geht es den Menschen in den EU-Ländern, würde ich sagen, so in Ordnung, dass sie zumindest versuchen können, den Schritt in ein anderes EU-Land zu gehen, sozusagen, und dann da zu arbeiten und da zu leben, was vielleicht Menschen, jetzt keine Ahnung, in Kirgisistan oder Kasachstan, können das nicht zwingend so super selbst entscheiden, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht quasi haben, vom geldlich, vom finanziellen her so. Deswegen ja, finde ich, das brauchst du nicht.
Yes, sir.
Desinformation in sozialen Netzwerken. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen.
Soll ich mal die Tinfoil-Hat-Keule schwenken kurz?
Gerne.
Ich hab ein Problem mit dem Wort Desinformation im Kern, weil das bedeutet immer im Umkehrschluss, es gibt Information und es gibt falsche Information. Und ich finde, das
ist ja erstmal nicht verkehrt, oder?
Ich finde, das ist schon mal ein gefährliches Konzept, weil das bedeutet nämlich, es gibt eine Information, die kann falsch sein, und es gibt eine Information, die kann richtig sein. Und ich finde, dass diese Wortkonstellation mit falsch und richtig oder wahr oder unwahr völlig ausreicht. Ich finde das Wort an sich erstmal komisch, weil es wird jetzt, also das Interpretationsspielraum erstmal öffnet. Unabhängig davon ist halt die Frage, wer entscheidet oder woran messen wir, ob etwas eine falsche oder eine richtige Information ist oder Desinformation oder eben eine Information? Und ich komme zurück zu meiner These, die ich mal irgendwann, oder zu dieser einen Konzept, die ich mal, also irgendwann mal beschrieben habe, so, was passiert jetzt, wenn wir so eine Regel haben, die sagt, ne, Desinformation, es gibt, also Betreiber sozialer Netzwerke können nicht frei entscheiden, wie sie damit umgehen. Das heißt, es gibt dafür Gesetze und eine Regel. Und was ist, wenn jetzt eine Partei irgendwie oder eine Regierung gewählt wird, die sagt, wir sind jetzt so Hitler 2.0, machen jetzt irgendwie und wir entscheiden jetzt, was Desinformation sind. Und Plattformen müssen das quasi umsetzen. Dann fände ich das ziemlich gefährlich. Unter dem Vorhaben, dass es eine Partei oder Regierung ist, die vernünftig ist und rational ist und die Menschenwerte schützt, alles cool. Aber für den Fall, dass es mal eben umschwingt, finde ich dieses Konzept ziemlich weird. Und ich finde, soziale Netzwerke sollten deswegen auch selber entscheiden dürfen, wie sie damit umgehen. Und ich finde, Menschen, die dann sagen, dieses soziale Netzwerk ist nichts für mich, weil dort eben halt falsche Informationen und Fake News, wie man es auch nennt, halt eben verbreitet werden, das für mich als Informationsquelle nutzlos geworden ist, dann können die selber entscheiden, ob sie das weiterhin konsumieren wollen oder nicht. So wie ich jetzt sagen könnte, ich gucke jetzt die Tagesschau und entscheide für mich, ich finde, das ist Quatsch, was die da sagen, das ist ja nicht unbiased, deswegen schalte ich dann ab. Oder ich gucke RTL 2 und sage, ich finde die News hier aber ziemlich schlecht recherchiert, da sind viele Desinformationen mit drin. Aber ich finde, das ist nichts, ich bin vorsichtig mit dem Gedanken, dass irgendwer sagt, wie man damit umzugehen hat und was das überhaupt ist. Deswegen würde ich sagen, ja, soziale Netzwerke sollten lieber frei entscheiden können, wie sie damit umgehen. Nicht, weil ich sage, die sollen alles machen können, was sie wollen, sondern weil ich vorsichtig mit der Idee bin, zu sagen, irgendwer entscheidet, was Desinformation ist und was nicht Desinformation ist. Weil das sehr schnell eine Dystopie kippt, die ich nicht so sexy finde.
Verstehe ich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich sehe noch in dieser Aussage zumindest noch nicht ganz klar dieses, okay, die Staaten, EU, wie auch immer, bannt sofort das soziale Netzwerk, sondern für mich gibt es noch so ein bisschen Abstufung nach dem Motto, wenn sie nicht frei entscheiden dürfen, kann es immer noch nach so 2-3 Regeln laufen, sozusagen, wie ihr müsst in eure Plattform integrieren, diese Community Notes zum Beispiel, oder keine Ahnung was. Ja. Und wenn es solche Regeln gibt, dadurch quasi der Betreiber nicht mehr frei entscheiden kann, sondern weil er gezwungen wird, wenn du deine Plattform in der EU anbieten willst, pass auf, dann musst du aber die und die Features anbieten. Dann muss dein Meldesystem funktionieren und Beiträge müssen gelöscht werden können, wenn die genug Leute quasi melden. Dann muss irgendwie die Gerichtbarkeit sichergestellt sein, nicht so nach dem Motto, naja, du hast deinen Sitz in wo auch immer und deswegen, wenn du Scheiße baust, können wir dir quasi nichts und so. Ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, soziale Medien haben so einen riesigen Einfluss auf unsere Jugend vor allem, aber auch auf alle anderen Menschen, muss man ehrlicherweise sagen, dass man sagt, wir wollen das nicht nur in die Hände von den Unternehmen stecken, finde ich okay, weil man sagen könnte, wenn man die Dystopie auf der Ebene des Staates sieht, kann man genauso sagen, auf Ebene Unternehmen kann diese Dystopie eintreten, dass es ein super fieses Unternehmen gibt, das halt sagt, okay, wir machen alle mega abhängig, weil wir einen mega geilen Algorithmus haben und ja, wir füttern die mit Scheiße sozusagen. Und deswegen finde ich es okay, wenn es Regeln quasi gibt, wenn man sagt, ihr wollt euer Produkt in der EU anbieten. Und ich verstehe aber auch deinen Punkt mit dem, also wer bestimmt das dann sozusagen, was Desinformation ist sozusagen? Das finde ich immer so ein bisschen die Frage, weil ich finde schon, also Desinformation finde ich, ist auch ein Begriff, der wirkt immer eher wie so ein, da geht jemand aktiv hin und nutzt eine Information oder also eine falsche Information steckt in dem Wort, finde ich, und will damit einen bestimmten Diskurs lenken sozusagen. Das ist wie so ein aktives, ich desinformiere. Aber dass es quasi Fakten und Nicht-Fakten gibt und wir ja gerade viel haben so, naja, was passiert jetzt in der Ukraine? So, dann werden Videos gepostet von vor 5 Jahren aus einem anderen Land. Und ja, das sieht aus wie ein Krieg und die Menschen denken so. Dann kann man schon sagen, das ist eine falsche Information, die trifft in diesem Zugang einfach nicht zu. Und das will ich regulieren können sozusagen. Und deswegen finde ich, das ist okay zu sagen, sie sollen nicht frei entscheiden dürfen, weil sie sollen sich gewissen Regeln unterwerfen. Aber würde dir zustimmen, dass es nicht in der Regel sein soll nach dem Motto, okay, nur wenn ihr diese Information anbietet sozusagen, dann seid ihr gut bei uns. Und dann ist natürlich die Frage, wie machst du das clever? Und dann ist die Frage, traut man das zu, dass da sinnvolle Regeln entworfen werden? Oder sagt man dann nicht, wie ich jetzt dich verstehen würde wahrscheinlich, gut, lass die machen und es wird sich dann nachher, die Menschen werden entscheiden, wenn die zu viel Scheiße machen, dann werden die Leute da quasi nicht mehr sein. Ja, mein Gefühl sagt, wir müssen die Leute so ein bisschen schützen, weil sie dümmer sind, als sie denken. Und also mich eingeschlossen so. Und ich will beschützt werden. Liebe Mama EU, nimm mich in deine starken Arme, schütze mich vor der Desinformation. Ja, das verstehst du, was ich meine.
Ich glaube, für mich ist halt so, es gibt, das ist einfach so ein bisschen die Weltanschauung, die man hat, hinsichtlich auch auf was ist überhaupt Wissen, ne, wie funktioniert Wissenschaft und so weiter. Und was für mich ein wichtiger Faktor ist, dass halt Wissen sich updatet mit der Zeit und Wissen halt sich weiterentwickelt. Und manche Fakten sind.
Ja, das ist doch bei jedem so, oder? Da wird uns keiner widersprechen.
Nee, ich glaube bis jetzt nicht. Und ich glaube, aber der Punkt, wo es halt, glaube ich, quasi jetzt auseinandergeht, ist halt, und was bedeutet das eben für eben die Härtung von Fakten, die Erschließung von dann Wissen und neuen Fakten. Und ich glaube, was halt gerade bei so Themen ist, wie eben Krieg oder was wir bei Covid hatten oder was halt insgesamt Geopolitik angeht oder auch alles, was motiviert ist durch Gier, also alle Unternehmen, was Unternehmen so treiben und so weiter, da ist es halt oft schwierig, halt von Fakten zu sprechen, weil es halt zu viele Interessen gibt, die halt Dinge halt bestimmt, also Informationen bestimmte Art und Weise darstellen. Halbwahrheiten, bewusste Verdrehung von Tatsachen und so weiter und so fort. Und ich glaube halt, dass das solidere System halt das ist, was eben halt erlaubt, quasi auch Nicht-Wahrheiten oder halt Nicht-Fakten oder kontroverse Fakten zur Öffentlichkeit zu stellen und eben zu sagen, hey, lass uns das mal als diverse Idee mal bespielen, zu sagen, weiß nicht, wenn man sich darüber jetzt streitet, so sollte man, so weiß ich, wie sollte man mit dem Import von EU-Autos umgehen und so weiter. Dass aber Leute sagen, ja, ich will 100% Importzoll, die anderen sagen, nee, ich will das eben nicht. Und die einen sagen, aber es ist doch Fakt, dass hier hat man historisch gesehen, dass man einfach diesen offenen Diskurs fördert und halt dazu gehört halt eben halt auch Leute, die halt sagen, die halt scheiße labern und halt Sachen darstellen, die vielleicht auch falsch sind. Und das ist so das, wo ich halt von mir selbst aus sage, ich habe lieber falsche Informationen und sage, das ist Blödsinn für mich selber, als dass ich jemanden habe, der sagt, muss da so und so mit umgehen und das erlaubt wiederum, dass bestimmte Informationen halt einfach verschwinden und so weiter. Und wie gesagt, es hängt immer stark davon ab, wer halt, wie die Gesetze gemacht werden, wie die Designs sind, ob die auf inhaltlicher Ebene sind oder eben nicht. Aber ich finde halt, deswegen, ich habe diese Tendenz dazu zu sagen, nee, ich lass uns mal Informationen einfach da sein lassen und anders mit potenziellen Gefahren irgendwie umgehen, als dass wir jetzt irgendwie überhaupt diesen Begriff der Desinformation einführen und damit irgendwie hantieren.
Das finde ich, die Frage ist, wir führen ihn ja nicht ein, der ist ja da sozusagen, ne? Das ist ja das, was passiert. Und dann ist die Frage.
Ja, aber das, aber wie ich sage, ich meine damit, also weil, auch da wieder so wie ein bisschen Frauenquote, vor 15 Jahren gab es das Wort nicht. Desinformation. Also gab es vielleicht schon im Lexikon, aber niemand hat es benutzt, weil es halt irgendwie gar nicht präsent war, weil es diese Gefahr nicht gab. Wir hatten keine sozialen Netzwerke, wo halt eben halt irgendwelche Algorithmen irgendwas steuert und so weiter. Und deswegen hat man gesagt, okay, vielleicht zur einfachen Sprache oder zum Sprachgebrauch führen wir jetzt dieses Wort ein, Desinformation. Aber ich finde das halt, als Konzept finde ich es halt nicht richtig, weil das impliziert halt, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt zu unterscheiden zwischen das ist die Wahrheit, das ist die Nicht-Wahrheit. Und ich finde, das halt, das ist halt etwas, was halt über Zeit sich verändert. Vor Jahren dachte man X, dann macht man Wissenschaft und dann ist diese Information wird neu gelabelt. Und ich finde das einfach vom Sprachgebrauch her, gibt es elegantere Möglichkeiten, die zu sagen, hey, das war damals unsere These, die war bestätigt oder nicht. Und jetzt hat man festgestellt, das war, ist gar nicht so, das ist die neue, bessere Erklärung für den Sachverhalt. Und jetzt, und ich finde einfach, das, vielleicht ist das ein Informationskonzept.
Ja, da bin ich total bei dir.
So, was irgendwie, mit Kern erfahren ist.
Bei wissenschaftlichem Diskurs bin ich natürlich total bei dir und sage, okay, klar, Wissenschaft entwickelt sich weiter und so weiter und so fort. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es den Begriff Desinformation damals in der NS-Zeit zum Beispiel schon gab, wenn dann die Plakate da hängen mit, der Jude vergiftet unsere Brunnen und so. Das ist ja dann nicht nach dem Motto, ja, es ist ein wissenschaftlicher Diskurs und was ist, wenn das in 10 Jahren überholt ist und dann vergiftet er, hat er doch die Brunnen vergiftet sozusagen. Sondern es ist ja einfach, dass Menschen hingehen, um im Zweifel Politik zu betreiben oder aus Politik, ne, dieses, was wir damals auch in Geschichte gelernt haben, ne, such dir ein Feindbild woanders und sonst schafft dir quasi eins, wenn du Probleme eigenen hast. Also ich glaube, das Prinzip Desinformation gibt es schon.
Nee, das hat man nur früher anders genannt.
Man hat gesagt,
das ist Nazi-Propaganda. Ne, oder?
Vielleicht Propaganda oder wie auch immer, genau. Aber ja gut, also ob da jetzt Propaganda oder Desinformation stehen würde.
Ich finde, das ist, das gleiche Konzept, nur anders benannt.
Wenn ich aber ist es dann ein Problem? Also ich würde jetzt schon, wenn da stehen würde, wie sollen Plattformen, sollen die frei mit Propaganda umgehen dürfen? Da würde ich sagen, ja, nee. Die sollen nicht frei mit Propaganda umgehen dürfen.
Das die Frage ist halt,
Regeln geben,
das ist das, was halt, glaube ich, im Kern bei mir, das halt triggert als gefährlich ist halt, wer entscheidet, was Propaganda ist und was nicht Propaganda ist.
Ja, in dem es halt, ja, ich glaube, du kannst kein, also ich würde auch sofort sagen, es darf keine inhaltlichen Regeln geben. Ich glaube, es ist unmöglich, inhaltliche Regeln zu schaffen, weil wie willst du die abstimmen? Wie willst du sagen, also weil die sich ja immer weiterentwickeln. Deswegen kannst, also in meiner Welt, kann sich da keine inhaltliche Regel draus ableiten, sondern nur eine Regel, die gewisse Prüfmechanismen einleitet sozusagen. Und dann, klar, könnte man sagen, wer prüft das denn dann? Wer sind die Menschen, die das prüfen? Ja, und das ist dann wieder das, wo ich sagen würde, gut, da muss ich halt mein Vertrauen gewissen Menschen aussprechen, dass sie sagen, okay, wir prüfen das möglichst unabhängig, wie auch immer. Und das können auch mal, ja, also, ja. Aber ich sehe da nicht den einen Staat, der auf einmal die Regeln macht und der sagt, das sind Desinformationen, das nicht, sondern eher, wie prüfen wir einfach generell Beiträge? Wenn die halt immer wieder gemeldet werden, dann müssen wir die einfach überprüfen. So. Und das ist so eine Regel, die sich auch abhält für mich. Aber, ja.
Okay. Alright, dann sage ich das.
Betreiben sollen frei entscheiden dürfen.
Du stimmst zu.
Ja, zu. Ja. So, wir sind wieder in der Natur.
Das ist so geil, wie das immer wechselt.
Von Tech to Natur. Tech to Nature, ja. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden.
Keine Ahnung. Tendenziell nein, weil ich mir denke, hey, vielleicht findet man Lithium dann irgendwann und dann sollte man es halt nicht mehr als Naturschutzgebiet sehen. auf der anderen Seite, ja, ist cool, ich mag Naturschutzgebiet, ich gehe da gerne spazieren und so, ist voll nice. Also bin ich neutral, ich kann es nicht einschätzen.
Ja, ich finde es irgendwie ganz schwer, also ich finde es auch irgendwie schwierig einzuschätzen, weil es ist wieder sowas, das klingt wieder so eine Sache wie, wer kann da denn Nein sagen? Also wieso sollte man Nein zu Naturschutzgebieten sagen, aber natürlich nur, wenn sie sinnvoll quasi gebildet werden sozusagen, wenn dann jetzt nicht auf einmal, man kennt das ja, so, nicht auf einmal werden dann irgendwie, muss das Dorf umziehen, weil dann auf einmal der Nistvogel sich daneben eingenistet hat oder keine Ahnung was. Also natürlich in dem Sinne nicht, aber wenn man dadurch quasi bestimmte Ökosysteme besser bewahren kann und dadurch sagen kann, okay, wir also genau, wir haben dadurch die Möglichkeit, dieses Gebiet zu schützen. Finde ich das sinnvoll? Aber ich kann ja nicht einschätzen, sind jetzt schon genug quasi ausgewiesen? Müssen das mehr werden? I don't know.
Ja, auch das, ne, ich finde das eher so ein, ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, das ist halt eher sowas, wo du halt selber für dich sagen kannst, hey, ich als Kommune, als Land bin ich da bereit, ein Naturschutzgebiet zu machen. Und warum sollte EU das eben entscheiden oder halt. Aber das sagt die These ja auch nicht. Die sagt ja, in der EU sollen. Das heißt, wer das entscheidet, steht hier genau. Nicht mit drin. Ja.
Wer ist denn scheißegal? Ich bin auch. Ja neutral. Also,
ja.
Irgendwie schwer zu sagen. Also,
ich glaube, das nächste ist relativ straightforward, also relativ klar, glaube ich. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Ja, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann sollst du auch kein Geld bekommen. Hä? Ja. Klar. Stimmt so.
Ja. Also verstehe ich auch nicht. Also, ja. Also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
Ja, das nächste ist wieder, ja. Ist so geil, wie das immer so
weg. Wen haben die denn da im Kopf? Weißt du, wen die da im Kopf
keine
haben?
Ahnung.
Also wer ist denn gerade der, die das verletzt und weiterhin verletzt und wo werden da gerade
Gesetze? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung. Okay. Weiß ich auch nicht. Okay. Okay, back to war.
Sie ist so ein guter Mix. So. Der macht das nicht so Themenblock, sondern so Denkmal, ja. Wald und dann Krieg at the same time.
Ja. So. Es regt einen immer wieder so ein bisschen an, so kognitiv, dass man halt nicht einschläft beim Durchklicken. Ja.
So, die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren.
Super schwer.
Wenn das dazu beiträgt, Frieden zu stiften, ja. Wenn das nicht dazu beiträgt, Frieden zu stiften, dann nein. Tut es das? Ich weiß es nicht. Also habe ich... Also ich glaube, ich könnte das Gleiche sagen, wie ich vorher gesagt habe, bei der EU-Beitrittsfrage und genau. Der gleichen Argumentation. So, soll halt Frieden reinkommen, ASAP. So, wenn Waffen dazu...
Ich glaube, da haben wir beide auch neutral gesagt, ne?
Ich glaube schon, ja.
Weil es würde mir hier genauso gehen.
Ja.
Weil, also, ja, ich finde, es gibt so viele... Also,
ja.
Ich finde, es gibt einfach viele Pro- und Kontra-Argumente und ich sehe mich nicht in der Lage abzuschätzen, was die richtige Entscheidung dafür ist. Ich glaube, wir haben alles zugesagt, ne?
Denke ich auch. Die zulässige
Menge. Senkung der Fischfangquote.
Ah, okay. So, mehr Fisch.
Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Ich mag keinen Fisch. Ich finde es gut.
Ich mag Fisch und ich finde, Fisch ist ein wichtiges Lebensmittel. Das ist halt das Trickige hier. Führt das dazu, also haben wir aktuell gerade ein Problem, dass halt Überfischung stattfindet und die Gewässer leer sind? Fragezeichen. Ich hätte vom Bauchgefühl gesagt, haben wir nicht tatsächlich, weil ich glaube, es gibt schon relativ viel.
In EU-Gewässern.
Schon relativ viel so Tierschutz und auch Artenschutz, dass da die Fische nicht verschwinden. Deswegen soll gesenkt werden. Aus meiner Sicht, nee, lass lieber Leute Fisch essen, weil gutes Lebensmittel für viele Menschen, daher.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade, glaube ich, keinen Mangel an Fischen in den EU-Ländern haben, sozusagen. Also, die zulässige Menge soll gesenkt werden. Würde ich sagen, finde ich okay, dass die gesenkt werden kann, also gesenkt wird. Ich glaube, wir haben gerade kein Unterangebot an Fisch. Und ich finde, also ich könnte mir vorstellen, Ökosystem, bla, Gefahr, Zukunft, Meeresspiegel, wie auch immer.
Die Alternative ist, wenn du das aber senkst und es gibt halt mehr Nachfrage als Angebot, dann wird man A sagen, lohnt sich es überhaupt, einen Kutter noch rauszufahren? Ich darf ja nur die Hälfte mitnehmen. Das heißt, lohnt sich vielleicht nicht mehr, dann in der Nordsee zu fischen oder so, keine Ahnung. Oder? Und der andere.
Wir importieren.
Genau, wir holen es dann einfach aus, weiß nicht, Asien oder so. Und das
ist
halt dann
ist ein gutes Argument.
Ne, die Balance fürs Klima und so weiter, wenn damit argumentierst, dann die Frage, ja gut, sollen wir dann den, sollen wir die da in den Flugzeug packen, wo Kerosinsteuer abgeschafft wurde, um die reinzufliegen? Also, ja.
Ja, ich finde das ein gutes Argument und vor allem, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es EU-Gewässer sind, können wir vorstellen, dass es da schon relativ okay Regeln für gibt. Ja. Und das eben, und dadurch würde ich mich jetzt, ja, das ist ein guter Punkt, würde ich mich darauf verlassen, dass der Fischfang in EU-Gewässern noch der beste Fischfang wahrscheinlich sozusagen ist.
Ist und schon also sehr gut reguliert
wahrscheinlich. So, genau. Und dann besser da den Fisch her als woanders her. Ja. Finde ich sinnvoll. Deswegen, du hast mich überzeugt bei dieser wichtigen Frage.
Nächste ist die Trump-Frage eigentlich. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Jetzt muss man ein bisschen Spieltheorie, glaube ich, machen. Okay, was ist der aktuelle Status quo? China baut bessere Elektroautos. Fakt. Keine Desinformation ist. Besser im Sinne von günstiger. Gerade BYD baut halt die sehr günstige und gute Elektroautos. So. China rollt damit jetzt quasi gerade noch nicht so international aus, aber die planen das. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich dann das Angebot geben und man kann plötzlich chinesische Elektroautos in der EU kaufen. Auf der anderen Seite hast du dann die EU-Autohersteller, gab es Renault, Peugeot, VW, Audi, früher Volvo, mittlerweile chinesisches Volvo, also die ganzen italienische Autohersteller, ganz viele, du hast Seat, du hast Skoda, alles VW, aber ne, in Spanien und so weiter und so fort. Das ist extrem viele Werke, extrem viele Menschen, die dort arbeiten und die haben alle das gleiche Problem, die haben irgendwie das verpennt, Elektroautos jetzt schnell genug aufzubauen und Kapazitäten und die sind halt entsprechend teuer und leistungsschwach quasi. Das heißt, man würde quasi durch diese Einfuhrzölle sagen, okay, wir machen Elektroautos aus China teurer, was zur Konsequenz hat, dass unsere Autos dann relativ zu den Steuern halt günstiger werden, zu den Zollsteuern. Und dadurch können die wieder konkurrieren, weil der Preis wird dadurch quasi manipuliert. Das heißt, du würdest deine eigene Wirtschaft steuern. Gleichzeitig, der größte Absatzmarkt für VW und Mercedes und BMW und Co. ist China. Das heißt, wenn China sich dann denkt so, ey, das wird aber gar nicht so sexy, dann könnten die das Gleiche halt machen für reguläre Autos. Oder könnten halt eben in irgendeiner anderen Art und Weise quasi ihren Absatzmarkt China unattraktiv, also abschirmen. So, das heißt, die Frage, welcher Schritt es war, da schützt du deine eigenen Autohersteller versus riskierst du, dass diese gleichen Autohersteller in China nicht mehr den gleichen Absatz machen können. Knifflige Situation.
Aber würde Subventionswilli nicht eigentlich sagen, das ist ja im Prinzip wie eine Subvention. Du förderst quasi künstlich deine eigenen schlechten Autos sozusagen. Also dass die gekauft werden, weil das andere gute aus. Deswegen ist man eigentlich dagegen. So, das hätte ich jetzt gesagt, würdest du jetzt sagen eigentlich.
Ja, es sieht nur so echt sehr scheiße aus, aber ich würde trotzdem dabei bleiben und sagen, hört auf damit, dieses Zollspiel zu spielen. Das endet halt für niemanden gut. Und ich habe eher die Hoffnung, dass dass die Autohersteller sich aufraffen können und halt schnell genug kompetitiv gute, günstige Elektroautos auch in Europa bauen, produzieren und damit quasi konkurrenzfähig bleiben. Sieht zwar nicht so gut aus im Moment, aber ich glaube, das kriegen die noch hin, wenn die sich jetzt mal ein bisschen aufraffen. Daher soll erhöht werden? Nö.
Würde ich auch eigentlich sagen. Also ich finde das, was du gesagt hast, absolut plausibel. Ich finde es irgendwie, also klar, Autos mega wichtig für die Wirtschaft in der EU, aber da ist, glaube ich, so ein Eigeninteresse dran, nicht zu verkacken, dass sie jetzt Wege finden, das nicht zu verkacken.
Ja, ein Weg war zu sagen, und wir müssen ein bisschen Lobbyarbeit machen und diese Zölle halt hochschrauben.
Ja. Okay, ja gut. Aber gut, dann gehen wir nochmal auf die ganze Privatebene. Ich find's eigentlich gut, wenn ich eine Auswahl an guten Elektroautos habe sozusagen. Also und ich find's cool, wenn mehr Leute Elektroautos fahren und wenn BYD jetzt einfach gute Autos baut und günstig und wir dadurch mehr Elektroautos in Deutschland haben, finde ich es erstmal cool. So, dieser Wirtschaftsaspekt ist natürlich ein total wichtiger, den kann ich nicht bis zum Ende absehen, ob das jetzt die rettet, wenn die höher werden, die Einfuhrzölle, die Autobauer. Genauso kann ich nicht einsehen, ob die kaputt macht, wenn sie nicht eingeführt werden. Aber aus Privatkonsumentenperspektive, ja, ich finde es cool, wenn wir gute Elektroautos auf dem Markt haben. Ja. Günstig.
Von Elektroautos zu Schwangerschaftsabbrüchen.
Eieieiei. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind.
Das impliziert, dass es in manchen Mitgliedstaaten halt nicht straffrei möglich ist. Das heißt aber die Frage, was bedeutet jetzt Schwangerschaftsabbruch genau, ne? Ab welcher Woche, Monat und so weiter. Ja. Ich glaube, hier kann ich nur so aus Prinzipiensicht entscheiden. Und vom Prinzip her würde ich sagen, die Länder sollen das selber quasi entscheiden können, wie sie das regeln, weil es halt ein sehr kulturell sensitives Thema ist. Das hat damit zu tun, ne, was ist zum Beispiel auch die Religion in dem Land, ne, was sind da die Grundsätze? Und ich finde, das sollte halt die Freiheit des einzelnen Landes halt noch da sein, zu sagen, hey, wir handeln das wie folgt und wir entscheiden das über unsere eigene Gesetzgebung. Und wenn das, ich mache mal jetzt mal eine übertriebene, nicht korrekte Karikatur, aber wenn jetzt das römisch-katholische Italien sagt, so für uns das ist ein No-Go und alle in dem Land sagen, ja, das ist für uns ein No-Go, dann sollte die EU nicht sagen, doch, das ist jetzt ein Go für euch, dann werden die nur pissed auf die EU, weil die sagen, das ist halt nicht unser Ding und wir niemand, also in unserer Demokratie will das niemand, also handeln wir das so. Das ist wahrscheinlich auf Individualebene für einzelne Leute in bestimmten Konstellationen, die sagen, ich habe halt Folgendes erlebt und deswegen will ich unbedingt diese Schwangerschaft abbrechen. Das ist wahrscheinlich eine Katastrophe, aber ich finde das, wie gesagt, aus Prinzip sollte das jedes Land für sich selber entscheiden, aus meiner Sicht.
Ja, ich finde, dadurch, dass die Formulierung noch so ein bisschen weicher ist, die EU soll sich dafür einsetzen, finde ich, das kann man unterstützen. Ich finde, ich kann es unterstützen, dass die EU sich dafür einsetzt, dass Schwangerschaftsabbrüche von den Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Finde ich, ja, setze ich dafür ein. Wenn das Land dann das völlig verweigert, keine Ahnung was, ja gut, dann ist das eben so, aber dann hast du es eben probiert, einen Wert, den ich als sinnvoll erachte, als Wähler, Privatperson, dann hast du den versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen, wenn du es nicht hinkriegst.
Das war diese Empfehlungsgeschichte, gell, vorher auch.
Ja, deswegen finde ich es okay, wenn die sich dafür einsetzen. Wenn man sagt, okay, pass auf, du willst in die EU kommen, das sind so unsere Werte, unser Wert ist das. Wenn du jetzt nicht bei allen zustimmst, kannst du trotzdem kommen, aber bei den meisten solltest du zustimmen, dafür stehen wir, dafür finde ich es okay. Ja.
Dauerhafte Grenzkontrollen. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden.
Auf keinen Fall. Was ist denn mit denen los? Das ist
voll unnötig. Muss ich ja wieder, wenn ich dann in Urlaub fahre nach Österreich, muss ich dann irgendwie eine halbe Stunde extra stehen für was? Nee, komm. Nein, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, welches Problem.
England und so,
mega. Ich weiß nicht, welches Problem irgendwie gelöst werden soll. Und es macht das auch für die Logistik voll anstrengend. Ne? Da musst du ja bezweifelt auch dann, also das bedeutet ja für alle, nicht nur für deinen Urlaub, sondern auch für die ganzen Transportunternehmen, die Solaranlagen, die in Polen gebaut werden, nach Köln bringen, dann hängen da irgendwo bei Berlin irgendwo und stehen da 15 Stunden für was.
Ja. Was wollen die, genau, also hast du eine Idee, wollen die da Waren kontrollieren, auch, weil die sagen, es wird zu viel geschmuggelt? Auch. Oder wollen die Menschen beides kontrollieren?
Ich glaube, es ist eher menschenmotiviert. Okay. Ich glaube, das kommt aus einer ganz bestimmten Ecke, diese.
Wahrscheinlich.
Aber in beiden Cases glaube ich nicht, dass das, also wenn es ein Problem gibt im Einzelfall, ist, glaube ich, dass Grenzkontrollen nicht die Lösung sind, sondern gibt es andere.
Das ist ja völlig Quatsch. Stimme nicht zu. Oh Gott, wie nervig das wäre. Volksabstimmung bei Neumitgliedern. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung gestätigt werden müssen. Gut, dann wäre wieder die Frage, Volksabstimmung, was für eine Mehrheit brauchst du? Einfache Mehrheit, blablablub. Gut, ist aber neben Diskussion irgendwie, ist jetzt ein bisschen egal, geht ja eher ums Prinzip. Ich finde das irgendwie nicht wichtig.
Ich finde es halt in der Hinsicht, man hat ja im Grunde genommen, eigentlich hat man ja Kriterien, wann man sagt, du kannst jetzt Mitgliedstaat werden oder nicht. Die sind ja schon, sagt man, ratifiziert, also sie sind ja bestätigt, die stehen ja auf Papier und da sagt man, du musst mindestens, ne, die Staatsverschuldung, du musst die und die Werte haben, deine, ne, bla bla. Und im Grunde genommen ist ja die Aufgabe dann zu sagen, jemand sagt, ich will beitreten, dann guckst du auf diese Listen, sagst ja, check und ja oder nein. Denn das heißt, man würde damit auch sagen, wofür braucht man diese Liste, das ist einfach eine Entscheidung des Individuums. Grundsätzlich sage ich, Volksabstimmung ist eigentlich, glaube ich, ein cooles Konzept, so eine direkte Demokratie ist eigentlich ganz nice, aber in dem Fall würde ich sagen, es gibt halt schon Prozedere und System und es passiert alle 15 Millionen Jahre mal, dass daher weiß ich nicht, ob das irgendwas ist. Ich glaube nicht, dass das die Qualität der Entscheidung verbessert, wenn man sich an die Kriterien hält. Und
sehe ich ganz genauso. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwo drüber gesprochen. Ich finde so Volksabstimmung, so direkte Demokratie, finde ich viel sinnvoller auf so Ebenen wie, soll hier eine Fahrradstraße irgendwie hier vor der Haustür, also auf so kommunaler Ebene, da kann man das irgendwie, finde ich, mal sinnvoller erproben. Aber auf EU-Ebene, also was für Entscheidung, also das finde ich irgendwie eine weirde Entscheidung, dass ich entscheiden soll das jetzt irgendwie reinkommen? Also es sind doch so viele Punkte, die damit zusammenhängen, die doch kein Individuum so sinnvoll oder die wenigsten jetzt so durchdringen können, dass sie wissen, okay, wenn ich jetzt verhindere, dass Finnland in die EU kommt, dann verbinde ich damit das und, also finde ich Quatsch.
Ja, ich glaube, beim nächsten sind wir uns auch schon einig. Da hast du schon die Antwort gegeben.
Die Aufnahme soll nicht schalten. Warte, da stimme nicht zu, ne? Ja. Die Aufnahme nicht starten soll.
Ja, genau.
Ja, so. Die EU soll den Anbau von weiteren genetisch veränderten Pflanzensorten erlauben.
Cool, next.
Also im kontrollierten Maße. Ich finde, also, das ist halt immer das Problem. Es hängt immer die Dystopie dran, dass da irgendeine Scheiße drin ist und dass es irgendwie Unternehmen Scheiße damit bauen und so weiter. Aber das ausgeklammert, klar, Gentechnik sollte nicht grundsätzlich verboten sein. Volker Plutze. Uha, jetzt sind wir als beiden Experten für die nächste Frage. Gewalt gegen Frauen. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Das heißt, ich habe ein Recht, Asyl zu ersuchen, wenn ich in meinem Land wegen meines Geschlechts Gewalt erfahre. Das
gibt für mich total Sinn. Einer der sinnvollsten Asylgründe ist, wenn ich wegen meiner Hautfarbe, Geschlecht oder irgendwelchen körperlichen Merkmalen Gewalt erfahre.
Ich dachte, deswegen kriegt
man wenn jetzt stehen würde, wenn ich jetzt irgendwie gemobbt werde oder so, was auch immer das bedeutet, würde ich sagen, okay, aber Gewalt ist schon relativ klar. So, wenn du jetzt geschlagen oder gefoltert wirst in deinem, wo auch immer du jetzt wohnst, sagst, ich komme nach Europa, um halt, warum war das noch nicht?
Ich wundere, warum man das spezifizieren muss. Ja. Genau, also weil du kannst doch flüchten, wenn du Gewalt erfährst, sozusagen. Du kriegst Asyl, wenn du Gewalt erfährst, auf einem gewissen Maß. So. Und wurde das vorher exkludiert? Wurde dann gesagt, nein, weil Gewalt gegen Frauen gehört ja dazu bei manchen Ländern, wie auch immer, deswegen ist es egal.
Also, wenn wir jetzt so eine Parallelwelt leben würden und es wäre so ein, es gäbe ein Land, wo quasi die Amazonen herrschen und wo Männer quasi die ganze Zeit ausgepeitscht werden, wie so Tiere im Stall gehalten werden. Mhm. Ich sagen, dann können auch Männer, die systematisch quasi Gewalt erfahren. Ja, also, und ich glaube, dass in der Realität ist es ja in unserer Universum ist es halt andersrum. Ja. Frauen halt eher da Gewalt erfahren als Männer. Ja. Da, aber da habe ich gedacht, das ist für mich so, du flüchtest ja, warum flüchtest du aus dem Land? Weil du in irgendeiner Form quasi unterdrückt Gewalt erfährst, irgendwas. So. Ja. Durch Krieg oder durch andere Gründe. Gut.
Finde ich komisch. Okay. Urheberschutz, oha. Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen.
Ich glaube, das ist ein theoretisches Konstrukt.
Mach mal, damit ich die ganze Industrie platt.
Aber was soll das denn überhaupt sein?
Also du kannst
nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden. Werke.
Nicht kommerzielle.
Das heißt, Moment.
Das, wenn jetzt
Moment, das heißt ja nur, also mein Verständnis wäre, ich kaufe mir jetzt ein Buch und ich habe erstmal verwendet werden heißt ja, ich kann es ja, muss mir das ja trotzdem kaufen. Ich kriege das ja damit nicht gratis, nur weil es so.
Genau.
Weil sobald es mir jemand gratis gibt, ist es ja kommerziell und für den Preis null. Also es ist so. Das bedeutet, ich habe jetzt ein Musikstück und ich mache jetzt eine Gartenparty und ich lasse das spielen. Ich habe keinen Eintritt genommen für die Party. Also darf ich es kostenlos, diese Musik spielen, weil es nicht kommerzielle Zwecke sind.
Aber seht das nicht schon?
Vielleicht gibt es Länder, wo es nicht ermöglicht ist oder so, keine Ahnung.
Urheberrechtlich geschützte Werke sollen in der EU für nicht kommerzielle kostenlos verwendet werden dürfen.
Es gibt halt gar nicht so viele Szenarien, wo was nicht kommerziell und daher, keine Ahnung, ehrlich gesagt,
also ich,
ja, meinetwegen, warum muss das reguliert werden? Ich glaube, ist das nicht auch da wieder so, keine Ahnung, jedes Land macht es, wie es Bock hat für sich so ein bisschen? Also ich weiß nicht, warum das EU-Thema ist. Ich verstehe da den höheren, vielleicht gibt es da so einen höheren Sinn.
Ich durchdring's auch nicht ganz.
Aber ich hätte jetzt einfach gesagt, was ich nicht verstehe, was ich nicht denke, was man unbedingt braucht, muss auch nicht reguliert werden. Daher.
Also deswegen sagen wir was, aber ich würde
jetzt. Also ich habe gesagt, stimme dich zu.
Werke. Ja. Ich kann es kostenlos verwenden. Ach so, ja gut, aber wenn man jetzt nicht zustimmt, könnte das ja auch bedeuten, dass man da jetzt irgendwas für einführen soll. Ich weiß ja nicht, wie es gerade, also. Ne, wenn man sagt, gerade
so,
ist es so, dass die kostenlos verwendet werden können und ich stimme nicht zu, heißt, naja, für die Gartenparty soll jetzt in Zukunft aber dann auch bitte eine Abfuhr
gestellt werden. Nee, das wäre ganz schnell, du hast recht.
Nee, ne?
Ja. Schwierig, also je nachdem, ja, keine Ahnung.
Ja.
Egal, ist jetzt gegambelt.
Mein Gefühl sagt eher, ich stimme zu. Also es soll möglich sein, weiterhin für mich, weil in meiner Welt ist es gerade möglich, sozusagen.
Ja.
Ja, wir sind wieder beim Thema. Abbau der Sanktionen gegen Russland. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Das ist so witzig, wie man so,
nur
so
ein komplexes nur im Rahmen Thema auf so eine einfache Friedensverhandlung, These. Wenn die zufrieden führt. Ansonsten nein. Also, das ist jetzt wieder.
Also, genau. Ich finde, Stand jetzt nein.
Ja. So. So, das Erasmus Plus Stipendium für Aufenthalts... Nein, auf Auslandsaufenthalte, Jesus, soll Studierende, die über wenige finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Also ich will ein Auslandssemester machen, ich habe nicht die Kohle,
ich beantrage
ich Stipendium. Mehr Beitrag.
Ja. Soll ich schon?
Ja, wenn ich schon, ich überlege gerade noch.
Ja. Ja, also ich kenne das Erasmus Plus hier auch aus der Schule und so. Und das ist was ich immer nur höre, was super coole Erfahrungen sind, was super sinnvoll und super wichtig ist von Chiara, die Auslandsaufenthalte in ihrem Studium und so. Das war jetzt nicht Erasmus Plus, aber so. Ich habe es nie gemacht, großartig, aber es alle erzählen, dass es super bereichernd ist. Und wenn studiert, also, und jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, dann kriegt einfach jeder Geld in den Arsch geblasen. Nee, also solche Stipendien werden ja auch geprüft. Also du musst es ja irgendwie beantragen und das ist ja gewisse Dinge gekoppelt. Und wenn es halt kein Geld gibt, gibt es kein Geld. Aber ich finde, wenn die EU irgendwas fördern sollte, dann den kulturellen Austausch zwischen ihren Mitgliedstaaten sozusagen und auch im Zweifel mit anderen Staaten so. Aber dieses, das ist ja ein cooler Benefit, den die EU eben bieten kann, sagen kann, hey, pass auf, wir sorgen dafür, dass wir eben weniger Fremdenfeindlichkeit und mehr Offenheit gegenüber der Welt sozusagen haben, indem ihr die einfach mal seht. Ja. Und das wollen wir möglichst vielen Leuten ermöglichen und nicht nur, weil du kein Geld hast. Also ich finde, das macht Sinn.
Ja, ich glaube auch, also ich habe das ja selber gemacht und ich habe damals war leider Erasmus stimmt, nicht, die Uni, an der ich war, war halt nicht für Erasmus qualifiziert. Das heißt, okay. Ich kann auch bestätigen, da gibt's ja eine Art Prüfmechanismus und Regeln, bla. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade, dass man sagt, okay, das Problem ist halt auch im Grunde genommen, dass sich halt auch die Rahmenbedingungen jetzt verändert haben. Ne? Man hat jetzt einfach höhere Kosten für so ein Auslandssemester und so weiter und so fort. Da ist für mich klar, macht das Ding ein bisschen höher. Ist jetzt auch nicht die Ultra-Ausgabe, glaube ich, so im Prozent gerechnet. Daher, why not? Let's go. Mhm.
Vor allem steht ja auch, die über weniger finanzielle Mittel verfügen. Und das ist ja das, was man ganz häufig in Schulen eben auch beobachtet. Wer macht die Auslandsaufenthalte? Die, wo die Eltern rich sind. So in der also oder die sich halt leisten können. Das ist aber das so ein bisschen, was ich jetzt aus Erfahrung sagen würde, dass die, die nicht viel Mittel haben, machen im Zweifel nicht solche Sachen. Ja. So, und ich glaube, das wäre ein cooler Anreiz zu sagen, ey, gerade denen sowas auch zu ermöglichen.
Ja, ja. Es wird ja auch geprüft, daher. Das ist easy.
Ja. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen.
Yes.
Ja, also, ich finde es spannend, dass es als nachhaltig eingestuft wird, weil ich dachte immer, dass es nicht nachhaltig ist, wegen des Atommülls sozusagen, der gerade ja noch Thema sozusagen ist, der halt nicht einfach weggefressen wird von geilen Bakterien, wie vor 20 Jahren mal gehofft und immer veröffentlicht wurde. Deswegen, ich bin da so ein bisschen neutral, weil es geht ja um die Einstufung als nachhaltige Energiequelle und ich finde, stufst halt, also es ist eine Energiequelle und die kann auch unter gewissen Maßnahmen eben legit sein sozusagen, aber ob sie jetzt nachhaltig ist, finde ich, dafür müssten wir erst jetzt eine Lösung für den Atommüll sozusagen haben, damit ich sagen würde, ja, es ist halt nachhaltig.
Ja. Ich weiß halt was, also ich vermute, was halt daran zusammen dranhängt, wenn du es eben nicht, wenn du es quasi jetzt plötzlich rausnimmst aus der Kategorie, dann gibt es wahrscheinlich zig Regelungen und Gesetze, die sagen, wenn etwas nicht nachhaltig ist, muss es wie folgt behandelt werden. Und ich glaube, du müsstest dann sehr, sehr viel Aufwand betreiben, quasi Atomkraft immer noch mit den gleichen Vorteilen zu versehen, die es durch die nachhaltige Kategorisierung gerade hat. Und ich glaube, das ist jetzt einfach gerade der aktuelle Situation. Lass es so. Und ich habe, was ich auch drüber nachgedacht habe, ist, wenn du jetzt, sagen wir, du hast, wir reden über regenerative Energien, die quasi theoretisch nie ausgehen. Also zum Beispiel Solar. Also die Solarpanels ja auch nicht auf ewig. Also, weißt du, ich meine, also, zum Beispiel, du sagst, oh.
Die verursachen auch Müll sozusagen.
Die müsst ihr auch ersetzen. Also, so eine Anlage hält vielleicht, weiß ich, 10, 20, 30 Jahre, danach muss die, dann geht die kaputt, so wie alle Geräte, die irgendwann, wie ein Auto irgendwann verschleißt und so. Das heißt, dieser Aspekt, dass es ist für immer quasi da, es ist halt auch nicht wahr für zum Beispiel Wärmepumpen oder Solaranlagen, weil die gehen ja auch irgendwann kaputt, die musst du auch austauschen. Und da auch, da dieser ganze Recycling-Zyklus und wie geht man damit um? Aber an sich gebe ich dir recht, von deiner Argumentation her, fühlt es sich nicht auch nachhaltig an, weil es halt nicht auf ewig ist, sondern verbrennst ja eigentlich oder benutzt einen Stoff, einen Rohstoff. Ja, ich kann verstehen, warum man das hinterfragt und wie man das kategorisieren will. Oh.
Ich würde auch sagen, ich bin da neutral. Also, weil, also stimme nicht zu. Ich finde, wenn es mal dafür genehmigt wurde sozusagen, wird seine Gründe gehabt haben, dann muss ich jetzt nicht zwingen, dass es da rauskommt aus dieser Kategorie, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt, genau. Wir sind schon bei 32 von 38, hallo, das ist ja richtig schnell ja, heute.
Gut.
die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden.
Ja, ist übelst pain in the ass.
Eine einfache Sache.
Übelst pain in the ass, wenn du in der EU arbeiten willst. Geht so, Beispiel nur, das, um das mal zu zeigen, wie behindert das ist gerade. Du kommst nach Deutschland, sagst hier, ich will hier meine Firma aufbauen und hier, oder keine Ahnung, will eine Firma aufbauen, Berlin, hipster, geil. Und ich habe hier, Leute bewerben sich gerade aus dem Ausland. Es kann ja sowas sein wie Ukraine. Jemand aus der Ukraine bewirbt sich. Und da hast du teilweise Prozesse, wo du sagen musst, du musst quasi, bevor du jemanden von da nimmst, musst du deinem eigenen Arbeitsmarkt erstmal Leute quasi, du musst quasi erstmal Stellen ausschreiben, gucken, ob du nicht jemanden findest aus Berlin und so weiter, den du einstellen könntest und so weiter. Also es ist super schwierig, quasi Leute außerhalb der EU quasi, als die smart sind, die Skills haben, zu beschäftigen ohne weiteres. Und das, finde ich, sollte auf jeden Fall einfacher gemacht werden, weil dann schaffst du halt einen Anreiz, kannst coole Leute hier reinholen, die machen mit dir coole Projekte und es ist einfach alles nur geiler.
Ja, genau, wir haben 100 Mal schon drüber gesprochen, wenn wir eben Fachkräftemangel haben, so, also sind es nicht nur die coolen Startup-Gründer sozusagen, sind auch alle anderen Fachkräfte, wenn wir sagen, ja, wir wollen irgendwie jetzt Wärmepumpen ausbauen, aber wir haben Wartezeiten von einem Jahr, weil wir die Handwerker nicht haben, ja, dann hol die halt rein, wenn es nicht genug Leute gibt, die es machen wollen. Klar, also warum denn nicht? Ja. So, dafür ist die EU ja eben auch dann eben cool und da, ja. Kritische Infrastruktur. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Definition kritische Infrastruktur ist wahrscheinlich Krankenhäuser und Co.
Kannst du auch ausweiten. Auf jeden Fall, ich glaube, alles so Energiesektor tatsächlich.
Das wahrscheinlich auch, okay. Mhm. Da geht es wahrscheinlich um Gazprom und so. Darauf wollen die hinaus wahrscheinlich und so.
Nicht zwangsläufig, so, ist halt eher so, dass man halt gemerkt hat, so, oh fuck, jetzt auch Medikamente zum Beispiel, weil man die selber nicht herstellen kann, ist auch kritisch. Also alles, was quasi, als Leitlinie, alles, was in einem Fall von einer Abschottung des eigenen Wirtschaft gegenüber anderen Wirtschaften, was würde dann nicht mehr funktionieren? Also wenn du sagst, was, wenn auf einmal der Handel nur noch innerhalb der EU stattfindet und man nichts mehr aus den USA kaufen kann oder nichts mehr aus China und so weiter. Was passiert dann? Ich glaube,
aber es geht hier um Investoren. Also
ja, aber
das klingt für mich jetzt so, als könnte mir jemand, also wenn jetzt Bayer zum Beispiel, als Medikamentendings, wenn die jetzt sagen, wir nehmen halt Geld von einem amerikanischen Konzern, damit wir besser uns das ausbauen können hier, dann wäre das doch okay, oder?
Ist das ein großes Problem? Das Problem entsteht halt zum Beispiel dann, wenn du sagst, du hast jetzt irgendeine coole Technik oder so, eine coole Infrastruktur geschaffen. Mhm. Jemand aus dem Ausland kauft die und holt sich alle Patente und baut quasi deine Produktion in EU ab und zieht alles, das Geschäft quasi weg. Was ja passieren kann. Jemand kauft Bayer.
Also mit Investor ist nicht zwingend gemeint, ich gebe dir mal hier eine Million für Projekt XY, sondern Investor heißt eher, ich steige in dein Unternehmen ein. Ja, klar. Ich bin dumm. So, ich war dumm.
Irgendwer kauft Bayer und zieht alles aus Leverkusen ab und baut das gleiche neu auf in Shenzhen. Was dann? Und du brauchst Aspirin. Und sie sagen, du kannst kaufen, aber mit ihr habt unsere Elektroautos bezahlt und jetzt zahlt halt gefälligst auch den 5000-fachen Preis für Aspirin. Ich weiß nicht, wie es jetzt beschränkt ist und was für. Ich kenne den Sachverhalt überhaupt nicht. Grundsätzlich finde ich aber den Gedanken. Ist auch wieder da so ein bisschen Spieltheorie. Was bedeutet das? Aber ich glaube halt, im Moment ist es so, dass gerade China und USA relativ lokal gehen.
Aggressiv sind?
Ja, erstens aggressiv einkaufen. Zum Beispiel hier dieser ganze Heizungshersteller. Was ist denn das? Groß, da wurde jetzt von US-Unternehmen gekauft, habe ich zufällig erfahren, weil die Heizung, die wir im Keller haben, von denen ist.
Weiland oder so
zum Beispiel? Weiland oder Wiesmann? Einer von den beiden wurde an US verkauft. Ja, jedenfalls, was bedeutet das? Ne, die ziehen jetzt quasi das Unternehmen komplett neu auf, Arbeitsplätze gehen weg und so weiter. Ich glaube, man muss da halt immer gucken, was passiert halt. Was ist gerade der Zeitgeist der Welt und wie reagieren andere? Und ich glaube, das ist halt gerade wieder so ein bisschen die Gegenbewegung zu der ultimativen Globalisierung, sagt jemand, offen für alles, ist gerade so ein bisschen die Gegenbewegung zu, hey, lass mal wieder gucken, dass wir klarkommen Und ich glaube, der Grundgedanke ist nicht falsch, aber ich kann nicht einschätzen, wie es gerade gelebt wird und ob es dafür Bedarf ist. Deswegen hätte ich gesagt, bin ich hier neutral. Weil es könnte sinnvoll sein, könnte aber auch nicht sinnvoll sein. I don't know.
Ja, ich habe irgendwie Angst, dass wir zu viel neutral ankreuzen und dann irgendwie so nicht so sinnvolle Ergebnisse
am Ende rauskommen. Aber dann ist das so,
wahrscheinlich oder? Keine Meinung ist. Ja. Die Beteiligung aus der europäischen Union. Ja, genau. Ich würde das, glaube ich, auch bei kritischer Infrastruktur eben auch nochmal anders sehen als bei Autos, wo ich dann sage, okay, bei Autos, ey geil, haben wir ganz viele Elektroautos, ist irgendwie cool, ist irgendwie fein. Ich sehe noch nicht so ganz, dass die deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft auf jeden Fall zusammenbricht, wenn wir jetzt chinesische Autos hier hinholen sozusagen. Aber das vielleicht auch schon. Aber ich sehe das Szenario für mich deutlich beängstigender, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt wenn die jetzt in der EU alle dazu zwingen, immer schön offen und cool zu sein, dann kaufen einfach alle alles weg und dann haben wir nachher quasi nichts mehr davon sozusagen. Oder dann hat man irgendwie die Gefahr, dass man sich so ein bisschen ausnehmen lassen hat. Sehe ich als Gefahr. Die Frage ist, wie es jetzt beschränkt ist. Ja, ich kann deinen Gedanken folgen. Ich gehe mit neutral, ja. Direktwahl. Der Präsident, beziehungsweise die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Ist mir völlig Latte. Ich bin dagegen. Die Menschen sind dumm. Die sollen es nicht selber
wählen. Ich glaube, die Menschen werden es schon smart machen. Aber warum sollte man das jetzt anders regeln als alles andere? Das ist
ja. Ich finde, das wirkt dann immer so, als würden wir so das Grundkonzept, also auch wenn eine Folge uns, oder ich mich vor 3-4 Folgen über Demokratie aufgeregt habe und wie scheiße ich Demokratie finde, zwischen da so ein bisschen, finde ich, wir wählen ja VertreterInnen, denen wir zusprechen, so, hey, pass auf, ihr trefft für uns gute Entscheidungen, wie auch immer. Dann finde ich es irgendwie merkwürdig, jetzt zu sagen, ja, aber diese Dinge wollen wir entscheiden. Ich finde das wirklich wie so ein Wahlversprechen, so, mit uns habt ihr die Macht, selber zu bestimmen, wer EU-Präsident ist. Und dann denkst du, ja, aber es ist doch völlig Latte. Also,
das halt
ist
entweder
nicht die Entscheidung, die ich
entweder treffen. Entweder sagst du, du hast eine indirekte Demokratie, wo du Vertreter wählst, oder du sagst halt, du hast eine direkte, wo du selber entscheidest. Aber so ein Mischmasch, so bei also willkürlich ausgewählten Sachen, wo ich mir denke, hä, irgendwie ergibt das keinen Sinn, entweder oder. Also,
ich finde, es wirkt wie so das, was du mal viel gesagt hast, so, das wirkt so symbolisch. Ja. Es ist halt so, wir setzen hier das Symbol, ihr könnt selber den Präsidenten wählen, wählt uns. Ja, aber das juckt mich ja nicht. Preise für den Ausstoß von CO2. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Ich weiß nicht, was sie jetzt zahlen. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Unternehmen aus der EU raustreibt. Wenn, also ne, so nach dem Motto, wir haben eben die Entscheidung, so ein bisschen rechtfertigt zu sagen, wir wollen, dass die Wirtschaft hier funktioniert und nicht alle abwandern und weggekauft werden. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie schwierig.
Ich würde sagen, von der Idee her ist das ganz smart, dass man sagt, man besteuert das. Aber auch da würde ich halt, sagen, man muss immer halt, man existiert ja nicht im Vakuum. Und auch da, ne, dadurch eben das eben, wir haben gerade über diese Zölle diskutiert und wie kritisch das ist und dass man da halt kompetitiv bleiben muss mit Fachkräften und so weiter. Und ich glaube einfach, die Stimmung gerade ist halt eben nicht so rosig. Weil es nicht gerade Wirtschaftsboom ist, dann nicht gerade alle haben irgendwie Leben Überfluss, das ist nicht gegeben. Und eben links und rechts deine Konkurrenz quasi aus Asien und USA und Co. Wenn die das halt nicht machen, dann kannst du zwar noch so cool sagen, hey, wir sind voll green und wir Klimaziele, aber du schießt dich halt kompetitiv jetzt aus. Das heißt, das wird, weil der Worst Case nachher oftmals ist, oh, wir haben unsere CO2-Ausgaben gesenkt, aber die Frage ist, weshalb? Weil die Steuern wirken oder weil die Unternehmen abwandern und halt verschwinden oder die, ne? Und da würde ich jetzt sagen, dass ich glaube, jetzt im Moment ist das halt nicht der smarteste Move, da mehr zu machen, so global gesehen. Wenn man sich einfach konkurrenzmäßig da halt in eine schwierige Position begibt. Ich glaube, aber ist es das Richtige für den Umweltschutz? Ja, ist es. Aber ne, das ist halt da die eklige Realität, wo halt eben du dich beides haben kannst und du musst jetzt, und ein Tod musst du sterben. Ich hätte gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der Effekt dieser Steuer halt mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube, ich hätte lieber wirtschaftsstarkes Europa, das funktioniert und das sich dann quasi sukzessive weiter in Richtung Umweltschutz entwickelt und nicht ein, wir sind jetzt von heute auf morgen, haben wir einen riesen Sprung gemacht, aber der bedeutet auch, wir fallen die Klippe runter und dann war es das mit uns.
Ja, und daher. Und ich finde, dass, wenn man diesen Schritt geht, wie du gerade gesagt hast, das Teilszenario, würde man ja auch immer unterstellen, wenn die jetzt mehr für CO2 zahlen, dann, also wenn mir jetzt jemand garantieren würde, hey, pass auf, Max, Wenn wir das einführen, dann erreichen wir als Welt unsere Klimaziele. So, dann würde ich sagen, ja klar, dann macht das. Super cool. Aber mir fehlt der Glaube, dass allein, dass wenn wir in der EU die Unternehmen mehr besteuern mit CO2-Steuer, dass wir dadurch jetzt auf einmal die Kurve kriegen und alles wird super toll. Sondern ich finde, das klingt so logisch, dann zu sagen, naja, die Unternehmen produzieren einfach woanders,
ja,
wo sie diese Steuern nicht zahlen müssen, weil Unternehmen halt so funktionieren in der Regel. Und ich finde, wir hatten schon manchmal diese Diskussion, wo ich dann zumindest für mich immer noch so ein bisschen das im Kopf hatte, so, hey, aber als Unternehmen hast du dann das Siegel Made in Germany und hier hast du gute Arbeitsbedingungen, das ist irgendwie cool, das hat einen Wert für ein Unternehmen, aber wir zahlen mehr CO2-Steuer, das ist, finde ich, nicht so ein Wert für ein Unternehmen, wo ich sagen würde, der Endkonsument sagt, hey, das ist aber in Deutschland produziert, die zahlen eine hohe CO2-Steuer. Das ist, finde ich, kein Attraktivitätsargument, wo man zumindest irgendwie manche Kunden mit überzeugen könnte. Das heißt, ich würde bei dieser Entscheidung noch mehr Unternehmen verstehen, die dann sagen, ja, es tut mir leid, aber dann gehen wir woanders hin, weil sonst produziert die Firma in XY einfach mehr als wir, weil wir weniger verkaufen und die haben gar keine CO2-Regelung. Also
oder anders, also, es wird eh auf den Konsumenten, also auf den Käufer abgewälzt.
Ja.
Also. Das ist halt in wie soll ich sagen, auf privater Ebene, also für dich und mich bedeutet das eigentlich nur, wir zahlen halt mehr für die Produkte. Okay. Mhm. Das heißt, Inflation in dem Sinne wird nochmal gepusht. Für den Unternehmensmarkt bedeutet das, dass halt eben, dass du in der Regel halt nicht nur einen potenziellen Supplier in deiner, also für dein Unternehmen, du sagst, ich brauche jemanden, der mir Schrauben liefert, okay. Das ist in der Regel eine Liste von 1000 Unternehmen, also pickst du dir die, dann sagst du halt, okay, die kosten jetzt aber mehr. Warum ist das jetzt erstmal egal? Und du sagst, oh, die zahlen halt, die kosten jetzt mehr, weil die halt eine extra Steuer haben, also kaufe ich die vom anderen und dann geht das Geschäft einfach ins Ausland. Selbst wenn VW die Schrauben kauft, kaufen sie vielleicht nicht mehr von dem Unternehmen aus Deutschland, sondern von Unternehmen halt aus China, weil die sagen, hey, das ist die Schrauben günstiger. Und jetzt kannst du halt unendlich viele Theorien spielen, so, ne? Da kannst du ja wieder mit Zöllen arbeiten, so, und am Ende hast du halt so ein Clusterfuck an unendlich viel Zöllen und für Ausnahmeregelung darf, das und klingt alles sehr komplex.
Ist wahrscheinlich wie so beim S&P 500 oder so. Entweder erreichst die Zahlen, um in diese 500er-Liste zu kommen oder nicht. Und wenn du rausfällst, dann hast du einfach Pech, dann bist du einfach nicht mehr Schraubenlieferant, so.
Und du hast in der Regel ja mittlerweile so gute und starke Unternehmens-Compliance-Richtlinien, dass du auch nicht einfach so sagen darfst, ja, ich bin als Einkäufer, mache ich jetzt eben den teuren Hersteller aus der EU, weil ich finde das moralisch korrekt. Dann sagen deine Investoren, bist du geisteskrank? Oder dein Chef sagt dir, hey, also der Vorstand sagt, hey, das treffen wir keine Entscheidung. Wir gehen bewusst danach, dass wir günstig einkaufen, damit wir auch günstige Preise an unsere Kunden liefern können. Verstehst du nicht? Ah ja, okay, ja, dann hast du so tausende Konflikte in dir drin und dann selbst dann bist du am Ende das böse Unternehmen, aber eigentlich hast du nur auf deinen eigenen Arsch, auf deine Mitarbeiter und deine eigenen Kunden geschaut. Also es ist echt kompliziert in der Hinsicht.
Ja, also ich finde, also wenn wir die Frage nochmal angucken, ich finde es gut, dass es eine Steuer schon gibt für CO2, wenn es gerade, also gibt es ja gerade schon, so steht es ja auch da in der Frage, das ist okay, soll es weiterhin geben, zu einem gewissen Maß, aber ich glaube, die muss jetzt für mich nicht erhöht werden. Ja. Oder?
Genau, ja.
Okay, wir sind wieder bei Asylanträgen. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Ja, Leute, so funktioniert doch Asyl nicht.
Wie ist das jetzt? Sagen, du kannst einfach erstmal rein und dann stellst du einen Antrag und dann...
Genau, und das ist ja das, was die Leute dann immer kritisieren. Die Leute dann abschieben, in Anführungszeichen. Die Leute dann wieder rauszukriegen, ist so schwer, weil dann müssen die ja hier im Zweifel verurteilt werden oder keine Ahnung was. Also wenn sie jetzt irgendwie Verbrechen begangen haben, dann hast du hier Leute sitzen, die quasi eine Aufenthaltsgenehmigung haben, die dann irgendwie ausläuft. Also alles nicht cool. Also gerade ist es auf jeden Fall nicht besonders schön, aber es macht ja gar keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, die Personen fürchten um ihr Leben in ihrem Land oder was auch immer oder werden so unterdrückt, dass sie nicht irgendwas machen dürfen. Und dann sagst du, nein, nein, beantrage bitte erstmal deinen Asylantrag und warte auf das Ergebnis. Mhm. Wir prüfen das hier erstmal und in der Zeit wirst du einfach getötet. Also jetzt im Worst Case. Nee. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, Menschen, die Asyl suchen, sind Menschen, denen es einfach dreckig geht, dann kann ich von denen nicht verlangen, dass sie vorher einen Asylantrag stellen. Ich finde, das funktioniert einfach so nicht. Man muss sich darum kümmern. Man kann vielleicht sich darum kümmern, was ist, wenn hier Asylanträge dann abgelehnt werden? Wie kann man den Leuten dann wie kann man die Leute gut zurückbekommen oder wie kann man, also wie kann man das System verbessern, dass halt nicht irgendwie so Camps sind, wo einfach Leute zwischen Staaten leben und nicht wissen, wo sie hingehören und so weiter. Das ist natürlich scheiße, aber das funktioniert nicht darüber, indem du Leute vorher einen Asylantrag stellen lässt, in meinen Augen.
Ja, weil wie lange dauert so ein Antrag? Wahrscheinlich nicht mal eben 24 Stunden, das ist halt Wochen.
Ich kann es nicht abschätzen, aber ich glaube nicht. Also wie es wirkt, ist es immer so, die warten dann über, über Monate und je nachdem, du kennst Bürokratie, ne?
Also, ja, ja, eben.
Also,
ich glaube, das Modell kannst du halt, glaube ich, fahren, wenn du jetzt sagen würdest, du hast das so ein bisschen wie, wie eine Grenzüberschreitung, was man halt früher kennt, ne? Weil man so halt irgendwie, man fährt jetzt von Deutschland nach Österreich und dann ist es, der Prozess ist, du kommst da halt an, wenn dir ein paar Fragen gestellt, dann sage ich, okay, entweder raff's rein oder raus, so. Wenn das in dem Modus laufen würde, dann würde das Modell wahrscheinlich funktionieren. Dann kannst du sagen, gut, Leute kommen irgendwo an. Ne? Meinetwegen verbringen sie dort irgendwo einen Tag oder so. Da gibt es irgendwie Unterkunft, was auch immer. Aber wenn das Wochen dauert, dann da würdest du quasi, dann würdest du einen Rattenschwanz an Problemen schaffen. Wahrscheinlich dann in anderen Ländern. Also wenn jetzt jemand, weiß ich von, was ist denn da für ein Land, Tunesien, Marokko oder so, sagt, hey, ich gehe jetzt mit dem Boot rüber, dann wird sich wahrscheinlich dort, würden sich Menschenmassen anstauen, die sagen, hey, ich muss jetzt hier erstmal warten, weil ich kann nicht in mein Land zurück, dort werde ich geschlagen, dort wird mir Gewalt, deswegen flüchte ich erstmal dahin, machst Zwischenflucht quasi, stell einen Antrag, warte dann 6 Wochen und dann geht's weiter. Klingt nicht wirklich
so
praktikabel.
Als wenn Leute so viel Ruhe haben und sich das so ausruhen können und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss dann immer da unterstellen, das sind halt Menschen, die halt keine andere Wahl mehr haben.
Ja, so. ich glaube, das ist das halt das, was was halt gerade so ein bisschen diese Kontroverse ist. Ne? Stellen alle Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, Dinge, weil sie eben was zu befürchten haben, oder stellen sie es halt aus Hoffnung auf ein besseres Leben? Und das sind ja zwei Paar Schuhe dann. Ne?
Ja. Genau, und ich finde es schwer, das vorher zu entscheiden sozusagen. Also ich finde, du kannst nicht die Menschen, die um ihr Leben fürchten, aufgrund der natürlich bestimmt auch dabei sein, deren Asylantrag sozusagen abgelehnt wird, dadurch dafür sorgen, dass die, die wirklich Asyl brauchen, den nicht mehr so richtig bekommen, weil sie im Zweifel dass diese Möglichkeiten zum Antrag stellen gar nicht haben oder so. Wie gesagt, ich kann mich total darauf einlassen zu sagen, wir müssen hier die Systeme verbessern oder in der EU, wie dann Leute dieses Asylverfahren durchlaufen und wie sie untergebracht werden und so weiter, dass alles entweder erstens menschenfreundlicher wird und zweitens im Zweifel dann meinetwegen auch da irgendwelche klaren Regeln gibt, weswegen Leute eben nicht Asyl bekommen. Das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja vollkommen fein, auch Menschen abzulehnen sozusagen. Wenn das sinnvoll geprüft werden kann, da würde ich jetzt so ein bisschen die Willi-Frage stellen, wer ist da das unabhängige Unternehmen, der es sinnvoll beurteilen kann, ob wer Asyl bekommt und wer nicht. Das ist so ein bisschen, finde ich, schwierig, weil wer kann das wirklich beurteilen, ob die Person jetzt lügt, wer geht in das Land und fragt dann die Familie, ob dir wirklich die Frau da irgendwie leiden muss ohne Ende. Ist schwierig. Aber ich finde lieber erstmal zulassen und dann prüfen, anstatt andersrum.
Ja, ich hätte es halt nur, also ich hätte das halt, wären die Prozesse anders, hätte ich mir vorstellen können. So, nur wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, da ist ein Kriegsgebiet in dem Land, da ist offensichtlich, dass wenn Leute da flüchten, so ist wie im Ukraine-Beispiel, da war irgendwie relativ klar, okay, Leute, da ist jetzt halt Krieg, so, und die Leute können halt bewusst halt über bestimmte Grenzen einfach relativ schnell irgendwo reinkommen, kriegen Support und so weiter. Aber dadurch, mein Verständnis wäre jetzt, das ist eben halt gesamtheitlich nicht gegeben, sondern das ist ein langer Prozess, wo halt viele Fragen gestellt werden. Und da, glaube ich, tust du niemandem gefallen, wenn du das dann halt eben an der Grenze machst. Daher sollen ihren Antrag auf Vorübergehen stellen und dort auf Ergebnisse warten. Wäre die Antwort hier nein. Außer man passt alle Prozesse an, was nicht gegeben ist, dann könnte man anders entscheiden. Ansonsten nein.
Genau, gerade ist es einfach nicht so, du kannst nicht jetzt beim Ukraine-Beispiel, kannst du nicht sagen, ah, die Bomben fallen morgen irgendwie auf die Stadt, ja, warte bitte mal auf deinen Asylantrag. Genau. So, das, also,
ja. Ich glaube halt, wie gesagt, dass halt da, ich glaube, der Frage scheitern so bis, spalten sich so die Meinungen, weil die einen sagen, ja, ich unterstelle den Leuten, die kommen eben halt aus Not, und die anderen sagen, ich unterstelle den Leuten, die kommen eben nicht aus Not, und dann ist natürlich klar, dass die Leute anders damit umgehen.
Genau.
Aber hier gilt der Grundsatz des Vertrauensvorschusses und des guten Glaubens daher,
Ja, und die Frage ist immer, finde ich dann auch noch, wie weh tun einem dann die Menschen, die nicht aus Not kommen sozusagen? Also richten die jetzt die EU so zugrunde, dass wenn wir da jetzt irgendwie einen Prozentsatz, sagen wir mal einen hohen Prozentsatz von 20% der Menschen, brauchen dieses Asyl sozusagen gar nicht so wirklich, zerstören die jetzt die EU? Also wenn die jetzt nicht kriminell sind oder sonst irgendwas, wenn jemand kriminell ist, dann wird der ja sowieso verurteilt, dann soll der einen Gerichtsprozess kriegen, alles fein sozusagen, aber wenn jetzt jemand, also ne, wenn jetzt jemand unberechtigt sozusagen Asyl bekommt, jetzt gerade hier oder hier lange rumhängt, klar, ist es für die Bürokratie nicht so geil. Aber ich glaube, daran geht die EU halt nicht zugrunde. Deswegen finde ich immer, ist es ein was, das man einkaufen kann, wenn man sagt, dafür können wir aber ein paar Menschen retten. So. Die Leute gucken jetzt, ob hier Gas ausgefallen ist.
Ja, ich überlege gerade. Nee, grundsätzlich ist der Trade-off ja richtig, ne? So nach dem Motto, du hast im Zweifel halt ein Risiko, dass du halt Leute kommen, die halt eben nicht aus Not kommen, und die Frage ist halt, was passiert dann letztendlich? Ich glaube halt tatsächlich, dass das bei vielen Leuten halt einfach, ich glaube, dass viele Menschen das sich daran quasi stören in irgendeiner Form. Mhm. Anders kann ich mir halt auch nicht erklären, wieso bestimmte Parteien jetzt gerade so populär sind. Ja, und ich glaube absolut. Ich würde jetzt auch sagen, dass per se tut das ja niemandem weh, in Anführungszeichen. Gleichzeitig merkst du ja schon, dass das die Leute irgendwie triggert und nicht, dass also viele Menschen das irgendwie nicht 100% mhm. passt. Und das kann wiederum schon, glaube ich, dazu führen, dass du halt einfach dann so eine Art Meinungsspaltung hast, dass du sagst, hey, die einen sagen, ich finde das komplett gut und richtig, dann sagen, ich finde das komplett scheiße. Mhm. Und ich finde, das ist halt, daran muss man halt auch denken, was ist das, was die Menschen sich dann anscheinend, also was stört die daran, wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass das funktioniert?
Ja, aber da sind wir bei einem spannenden Punkt wieder so ein bisschen, nur um es mal kurz anzuschneiden, der Desinformation oder wie auch immer man das jetzt irgendwie nennen möchte, sozusagen, oder der Information generell, also einfach so, ja. Weil man sieht ja sozusagen gerade in den Wahlen immer, dass die Zustimmung für Parteien, die so Migration und so weiter mehr regulieren wollen, am höchsten da ist. Ja. Wo am wenigsten Migration sozusagen herrscht. So. Und das finde ich immer das Spannende, weil man das Gefühl hat, dann, also die am wenigsten Berührungspunkte sozusagen haben,
stellen am meisten gestört.
Dadurch. Genau. Und das ist nämlich, weil du sagst, ne, man muss dann die Frage stellen, was stört die Leute sozusagen? Klar, muss man das. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist viel einfach eine Angst vor dem, was, wenn, und von irgendwelchen Bildern, die gezeichnet werden von gewissen Politikern, die ja passieren können, so, ne? South Park-Folge, sie klauen unsere Jobs, so. Ja, wie viele Jobs werden wirklich geklaut von jetzt Asylanträgern in Gebieten, wo die Menschen selber diese Jobs gerne hätten, so. Und man kann es halt sogar gut aufzeichnen. Man kann es halt, ist halt so logisch, wenn man sagt, da kommen jetzt Menschen rein, die brauchen Arbeit, also nehmen die doch mir den Job im Zweifel weg, wenn ich selber Arbeit suche. Aber wie viel das faktisch so passiert, das wäre mal sehr spannend zu sehen. Und ich glaube, dass dann einfach ganz viel emotional da irgendwie die Entscheidung getroffen wird, ohne im realen Leben wirklich eine Auswirkung davon zu spüren. Und deswegen finde ich, ist es halt so eine irrationale Angst, mit der man gerade nicht Politik machen kann. So.
Ja, und das wird.
Aus meiner eigenen Erfahrung nur.
Ja,
vielleicht geht's anderen anders.
Ja, das ist halt die spannende Frage, ne? Weil hier, wie viele Leute sind halt wirklich, haben wirklich etwas, wo sie sagen, dass es betrifft mich im Alltag oder so, das ist halt ein Thema für mich im Alltag, versus was ist das, was mich quasi lenkt? Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall, ja.
Ja, ich habe mich noch, also, nur ganz kurz noch, auf der Hochzeit, wo ich jetzt mit Chiara war, da war eine Journalistin, die bei so NGOs arbeitet, die sich bewusst eben gegen Desinformation sozusagen einsetzen. Die machen sozusagen so Nachrichten, indem sie sich Nachrichten nehmen und die quasi einordnen, so mit verschiedenen Quellen und das abbilden, auch für Schülerinnen und Schüler aufbereiten und so weiter und so fort. Und da ging es auch nochmal um dieses hier in Köln, diese Silvesternacht, weißt du noch? Ja. Wo es immer dann irgendwie hieß, das so. Und das, was da am Ende jetzt quasi rausgekommen ist, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber wie wenig Menschen das waren und wie wenig sozusagen da vorgefallen ist, das ist aber immer noch ein großes Wahlthema sozusagen, dass Menschen immer noch sagen, ja, wir wollen solche Vorfälle verhindern, und diesen Vorfall gab es in der Form sozusagen gar nicht, wie er dann quasi da quasi berichtet wurde sozusagen, weil keiner sich, wie du eben gesagt hast, oder wenige, sorry, keiner ist übertrieben, aber weil manche dann eben nicht den aktuellen Wissensstand mitgehen und sagen, was ist wirklich passiert, sondern die sind auf diesem Wissensstand hängen geblieben, der nicht richtigen Informationen, weil die schnell rausgeballert wurde sozusagen und erst später überholt wurde. Und trotzdem kannst du mit diesen Szenarien immer noch emotionalisieren und sagen, so kriegen wir quasi Wähler, weil wir vor dem unbekannten bösen Ausländer quasi warnen. Und das finde ich irgendwie schwierig, weil es sind ja dann, also für mich zumindest nicht nachvollziehbar, die klaren Gründe, so nach dem Motto, hey, guckt euch an, Arbeitslosenquote der Deutschen steigt immer weiter und die Arbeitslosenquote der Migranten, die sinkt immer weiter. Und deswegen sehen wir hier ganz klar, oder was ja auch nicht mal ganz klar wäre, aber wir können Schlüsse darauf ziehen, dass sich irgendwie da die Jobs weggenommen werden, wenn jetzt Menschen hier reinkommen oder wie auch immer. Und deswegen fällt es mir immer schwer, da Verständnis für zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, wo sind irgendwelche Fakten dafür, dass es jetzt dem deutschen Bürger wirklich dreckiger geht, wenn jetzt hier mehr Menschen mit Asylanträgen sind oder Migranten sozusagen leben? Oder ist es dann nicht eben doch einfach nur, ich störe mich so ein bisschen daran, dass da was Fremdes ist, was ich nicht kenne, was mir Sorge macht?
Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen Dingen, ne? Wahrscheinlich ist es eine Kombo aus allen Dingen. Was halt am Ende, unabhängig davon, wo es jetzt herkommt, was halt problematisch wird, ist halt, wenn du, wenn sich das quasi so ein bisschen aufbauscht und immer größer wird und du dann halt auf einmal.
Absolut. Ne?
Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Und ich glaube, deswegen hast du auch, so meine These, deswegen sagen jetzt auch andere Parteien plötzlich, hey, wir müssen das nochmal hinterfragen, im Sinne auf, wie funktioniert die Asylpolitik und so weiter. Weil die halt merken, so scheiße, wenn wir das quasi nicht drauf eingehen, in welcher Form auch immer, dann verlieren wir die Leute, weil es eben anscheinend dann doch irgendwie sich so ein vergrößerndes, wie soll ich sagen, so ein Monstrum an Menschenmasse ist, die sich da irgendwie immer mehr in diese Richtung fühlen, mindestens mal. Ne? Unabhängig davon, was die Fakten sagen. Aber dieses Gefühl scheint ja anscheinend da zu sein. Ansonsten, wie gesagt, ist halt nicht zu erklären, wieso halt plötzlich AfD und Co. plötzlich so stark werden. Ja.
Und mich als Privat wieder nervt es einfach, weil man denkt, da wird das, also wichtige Themen werden einfach hart vernachlässigt und darum geht's gar nicht mehr, weil dieses für mich nervige Thema dann auf einmal oder irrelevante Thema so hochgebauscht wird irgendwie. Und das nervt mich einfach als Privatperson, weil ich eben aber auch davon einfach quasi null betroffen bin. Und deswegen kann ja jeder seine Themen haben, nur ich frage mich dann immer, wie, ja, egal, haben wir schon drüber gesprochen, Gehen wir wieder zu Krieg. EU-Rüstungsprojekte. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren.
Also wenn man so ein bisschen Geschichtsunterricht schaut, dann hat man gemerkt, die EU war, also Europa war immer so ein Fleckchen Erde, wo jeder mit jedem Krieg geführt hat, immer. Und wenn man gemeinsamen Panzer hat, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer. Deswegen, why not?
Das Beispiel werde ich auch nie vergessen. Ich finde, das ist immer so ein sinnvolles Beispiel zu sagen, ja, die Ketten werden in Frankreich produziert, die Munition in, keine Ahnung, Italien und so. Und deswegen ist man qua Rüstungsindustrie dazu gezwungen, eher an einem Strang zu ziehen und nicht gegeneinander zu bearbeiten. Finde ich gut. Finde ich sinnvoll.
Geile Frage, oder? Zum Ende. Ja.
Last one. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Wer sonst? Also, geht es um Europarat? Soll der mehr Macht kriegen? Oder?
Ja, wahrscheinlich sehr die Gegenfrage, soll das Europäische Parlament eben nicht mehr eine zentrale Rolle spielen? Das ist wahrscheinlich klar.
Aber wer dann?
Ja, wahrscheinlich weniger Europa-Regulierung in dem Sinne. Halt eben eine weniger zentrale Rolle, was kann das bedeuten? Weniger Themen, mit denen sie sich beschäftigen dürfen, weniger Einfluss. So. Ich finde, das ist halt nie smart zu sagen, wir lösen ein bestehendes Konstrukt durch nichts ab. So. Also wenn du sowas sagst, hey, wir haben ein neues Modell, da brauchst du auch eine Alternative zu, hey, ne, das, was dann fehlt oder so. Und das ist halt zu schwammig und deswegen würde ich sagen, ja, mach mal weiter wie bisher. Auch wenn ich die Inhalte teilweise halt Quatsch finde, aber von der strukturellen Ebene ist das halt, sehe ich hier keine sinnvolle Alternative. Bis daher,
let's go. Ja. Die Frage ist, was ist die EU ohne Europaparlament so? Also ist es dann nicht so wie so eine Art Lame Duck aus dem Fußball oder so? Du hast halt irgendwie so dieses so, da ist was ohne Macht und dann nennen wir es zwar EU, aber eigentlich ist da nichts mehr, was EU ausmacht und irgendwie finde ich es dumm. Ja. Stimme zu. So, jetzt können wir noch gewichten. Boah, haben wir es geschafft gleich.
Ehrlich gesagt, ich habe mich das vorhin schon gefragt, weil du es am Anfang erwähnt hattest. Ich glaube, Ich weiß nicht, ob du da Sachen hast, aber ich bin bei dem Thema, wo ich sage, hey, ich könnte jetzt hier gewichten, aber ich habe keinerlei.
Ja, ich gewichte zum Beispiel
Referenz.
Nationale Währung.
Ach so, okay.
Dass ich die nicht haben will. Europol haben wir weiter übersprungen, ne? Lassen wir einfach raus, oder?
Ja, ja, ja.
Was haben wir hier? Ja, Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden, finde ich auch Schwachsinn. Kann man doppelt werten. Regeln und Werte der EU, was haben wir hier? Ja, die sollen weiterhin zurückgehalten werden. Nicht sinnvoll. Bla bla bla. Keine Grenzkontrollen, finde ich wichtig. Einwanderung von Fachkräften. Asylanträge. Fertig. Okay. Bist du schon weiter zur Auswahl?
Yes, ich warte gerade hier. Ich habe auch gesehen, okay, man kann einzelne auswählen oder einfach unten kann man einfach alle auswählen. Das finde ich am spannendsten tatsächlich.
Alle. Ja. Ja, klar. Einfach alle. Ich überlege gerade, wo ist diese geile Partei? Müssen wir mal gucken, ob wir diese witzige Partei finden.
Ach, witzig.
So, weiter zum Ergebnis.
Geil. Ich bin nicht überrascht tatsächlich. Es bestätigt mein Bauchgefühl, was ich eh gemacht hätte ohne Wahl-O-Mat tatsächlich.
Okay. Wie sieht's aus bei dir?
Also Platz 1, maximale, also höchste Übereinstimmung ist tatsächlich die FDP.
Ja.
Mhm. Und danach kommt DAWA, was ich nicht kenne.
Kenne ich auch nicht.
Und dann CDU, CSU. Und dann irgendwelche random Parteien, die kein Mensch kennt, wirklich. Danach mit ungefähr 12 Prozentpunkten Abstand zur FDP kommt da die SPD noch.
Mhm.
Was haben wir noch? Da kommt die Verjüngungsforschung mit danach irgendwann.
Geil!
Aber wenn ich jetzt so weiter unten gucke, ja, ich glaube, der Rest ist dann, der Rest ist dann,
spannend. Tommelt ganz sich alles. Ganz unten ist die AfD Heimat und so, bei dir auch?
Nee, bei unten, ganz unten ist MLPD und Linke.
Okay, sind wir ein bisschen drüber.
AfD kommt ein bisschen weiter oben. Mit 50% Übereinstimmung.
Okay. Ja gut, aber 50 ist ja auch schon super wenig.
Aber immer trotzdem 50%, ne? Das ist das, was wir auch mal gesagt haben, ne? So für so Parteien, die jetzt quasi einfach nur alles tun, um zu gewinnen, die sagen halt bei vielen Themen, sagen wir, ja, wollen wir uns gar nicht gegenpositionieren zur gängigen Meinung, sondern wir gucken, dass wir so ein paar Akzente setzen, aber
ja. Ja, bei mir ist auch DAWA an 1, dann SPD witzigerweise, dann die FDP, dann die PDH, Partei der Humanisten. Klingt schön, ich mag Humanismus, aber ich meine, ich habe komische Wahlplakate von denen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mit denen in Verbindung gebracht werden will. Ja. Vielleicht vertue ich mich da auch. Dann die V3-Partei ist, glaube ich, hier so Veränderung Vegetarier, Veganer, finde ich witzig.
Ist okay.
Klimaliste, Freie Wähler, Grüne kommen dann, Piraten. So mit 70% sind wir gerade bei den Grünen ungefähr. CDU bei 65%. Wahrscheinlich durch meine Wertung jetzt am Ende noch mal ein bisschen. Linke bei 60%. Marx wäre enttäuscht von mir. ja, und unten kommt der ganze weirde Kram wie die Basis und Heimat und AfD und so weiter. Müssen wir uns also die DAWA mal angucken?
Auf gar keinen Fall. Also ich bin so, ich habe so, also meine Entscheidung wäre halt, okay, ich würde halt Parteien wählen, die auch in irgendeiner Form halt auch eine Substanz haben zu einem gewissen Grad. Also ich würde jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich unterstütze die ganz Kleinen, weil am Ende möchte ich halt trotzdem, dass meine Stimme irgendwo halt auch dort ankommt, wo auch sich was passiert nachher. Mhm. Deswegen würde ich halt für meinen Vorgehensweise halt so Mini-Parteien oder Sachen, wo ich halt noch nie was von gehört habe, wo ich einfach sagen, filter ich zu einem gewissen Grad raus, ist zwar vielleicht nicht das Wichtige, weil man da sich die Frage stellt, ja, aber dann kommen die ja nie an dem Punkt.
Ja, ja.
Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Muße, mir anzugucken, was es da war. PDH, Bündnis Deutschland, Bündnis C. Das klingt wie Saft, hohes C, Bündnis C. Also da bin ich relativ pragmatisch, guck so, was ist bei den Top-Parteien so, die ich auch kenne, wo ich sage, die werden auch dann Sitze bekommen und wie auch immer. Ja.
Bisschen witzig, man kann, ja, ist doch voll okay. Man kann auf der nächsten Seite kann man auch tunen. Da kannst du irgendwie nochmal so gucken, was würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt bei der neutralen Antwort quasi was anderes, wenn ich mich da positionieren würde und so. Okay. Das ist ganz cool gemacht. Ich glaube, das gab es früher nicht, glaube ich. Also nicht, dass wir das machen müssten, aber das ist nur als Tipp noch. Da kann man halt immer so ein bisschen gucken, welche Auswirkungen hat jetzt eigentlich welche Aussage auf welche Partei. Finde ich eigentlich ganz cool. So viel Transparenz quasi.
Du kannst auch einen Parteivergleich machen. Das finde ich wiederum cool, dass man sich dann so drei Parteien nebeneinander legt und dann guckt, was sagen die zu den jeweiligen Themen. Das finde ich, glaube ich, noch das Smarteste, wenn man so eine Vorauswahl getroffen hat für sich.
Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man, keine Ahnung, sich ein neues technisches Gerät kauft und im Vergleich zu drei Angebote.
Ah, und es gibt Begründung. Das heißt, du kannst zu einzelnen Fragen nochmal gucken, was sagen die einzelnen Parteien denn dazu.
Das heißt, später kann man sich quasi überprüfen, okay, das habe ich ganz falsch verstanden. Da war ich dumm. Oder so. Also da habe ich das einfach ganz falsch verstanden oder wie auch immer.
Ja.
Spannend.
Das ist gut. Ich glaube, das mache ich irgendwann bei den, also was heißt irgendwann, im Laufe der nächsten Tage, irgendwann mit den Parteien, wo ich sage, das kommt für mich eine enge Auswahl. Weil dann kannst du nochmal Feintuning machen. Das ist ganz cool.
Ja. Spannend. Ja, gut, dann kann ich morgen wählen. Ich muss jetzt hier mal nachher nochmal ein bisschen die Parteien durchchecken.
Nice.
Interesting.
Wie geht's deinem Rücken, Mann? Wird schlimmer. Ich muss mich gleich mal hinlegen, glaube ich. Oder halt das Ding nochmal warm machen oder irgendwas in die Richtung.
Ja.
Aber es ist passiert,
ich bin heute noch mit Chiaras Family bei einer Street-Art-Führung durch Köln. Ich bin mal gespannt.
Cool. Das ist
ein Family-Ausflugsding. Ich bin mal gespannt.
Ich hoffe, Wetter wird gut, damit ihr nicht. Also nicht nass. So.
Ich hoffe, die Führung wird gut. Ich bin, weiß ich nicht, mal gucken.
Wobei Köln hat schon ein paar Ecken, das könnte schon funktionieren. So.
Ja, oder? Ich kann mich ja nicht so für so Kunst so begeistern. Entweder ist es halt cool, weil mich die Kunstsachen irgendwie ein bisschen begeistern.
Mm.
Oder es ist einfach so, ja, hier sehen sie das und hier sehen sie das. Das juckt mich nicht. Aber naja.
Dennoch Alrighty. Viel Spaß dann und bin gespannt auf den Bericht beim nächsten Mal. Plus Disneyland-Bericht.
Wird gemacht.
Nicht vergessen.
Peace out. Hey, Pluto. Ciao, ciao.